Ich glaube, wir können eigentlich loslegen. Die Aufnahme läuft, die Spuren sind ausgepegelt und wir sind halbwegs frisch. Christian, ich begrüße dich. Guten Morgen, sage ich mal.
Ja, schönen guten Morgen, Bremchen, und hallo an alle da draußen.
Ja, bist du heute eigentlich schon gejoggt? Es ist ja noch recht früh, aber du bist ja Frühaufsteher.
Ja, aber heute habe ich nichts gemacht. Ich habe gestern eine längere Runde gemacht. Ich fange jetzt gerade an, mich für einen Berlin-Halbmarathon im April vorzubereiten. Und da war ich gestern früh dann unterwegs. Waren so 18 Kilometer und die merke ich dann heute aber doch noch ein bisschen in den Beinen. Also heute ist ein Ruhetag. Vielleicht gehe ich heute Nachmittag nochmal eine kleine Runde raus. Ich glaube aber eher nicht.
Flugchef Bremchen und seine Crew begrüßen Sie herzlich an Bord des ICE 1892 Hanne Sobeck aus Berlin auf unserer Fahrt nach JWD.
Liebe Hertha-Fans in nah und fern, macht es euch bequem und lasst euch überraschen, wohin die Reise heute geht. Und nun gute Unterhaltung mit dem Exil-Herzhörner Podcast.
Nächster Halt: Berlin Olympiastadion.
Dann fällt mir noch ein, du bist doch auch letzte Woche gelaufen, im Düsseldorfer Raum wahrscheinlich, und das mit Hertha-Trikot.
Ja,
das klingt
ja,
genau. Eigentlich ziemlich mutig. Und die Leute haben echt nett reagiert, hast du gesagt, überraschenderweise.
Naja, nett in dem Fall eigentlich nicht. Die haben eher gar nicht reagiert. Also ich habe bei so einer Winterlaufserie mitgemacht, eben weil ich mich jetzt auf den Lauf da in Berlin vorbereite. Und nach dem Lauternspiel habe ich gedacht, boah, jetzt erst recht, jetzt joggst du mit dem Hertha-Trikot. Und ich habe mich gefragt, oder ich war selber gespannt, ob es da blöde Sprüche gibt, weil das halt, also das war ein Hilden, das ist ein Vorortkaff von Düsseldorf und natürlich Fortunaland. Und da war ich schon gespannt, ob es da blöde Sprüche gibt oder nicht. Aber es ist echt gar nichts gewesen. Also Läufer sind da relativ entspannt. Einer meinte nur, oh, so ein Trikot sieht man ja hier selten. Und jemand anders, der an der Strecke stand, da so einen Streckenposten, der ein bisschen aufgepasst hat, ob bei den Läufern irgendwas passiert, der hatte dann geklatscht und meinte, oh, die Zebras laufen auch mit. Also es war ein älteres Trikot von Hertha, es war nicht das aktuelle.
Der dachte, das ist Duisburg. Ja.
Der hatte gedacht, das ist Duisburg, und da habe ich dann nur zurückgerufen, naja, nicht ganz. Und dann meinte er nur, ah, jetzt sehe ich es auch. Aber das waren die einzigen Kommentare. Also es gab keine blöden Sprüche oder so. Da habe ich auch gestaunt.
Ja, aber es ist ja trotzdem eigentlich rücksichtsvoll.
Ja, aber ich habe, genau, aber ich kann mich auch noch daran erinnern, 2023 war das in der Abstiegssaison, da bin ich in Potsdam mal gelaufen und habe da auch ein Hertha-Trikot angehabt, und auch da war das wirklich, also es war ja gerade die Seuchensaison, wo wir abgestiegen sind, und da haben mich mehrere Union-Fans angesprochen, 4, 5 waren das auf jeden Fall, und die waren aber wirklich alle ausnahmslos nett, die haben alle gesagt, boah, scheiße, und wünsche euch viel Glück und hoffentlich kommt er bald wieder. Also das war wirklich cool. Ich glaube, gut, das sind wahrscheinlich auch dann Leute, die vielleicht gar nicht ganz so interessiert im Fußball sind. Die haben da halt nicht so viel Herzblut dann wie so ein Hardcore-Fußballfan, das mag sein. Aber das war eine ganz entspannte Atmosphäre.
Aber ich finde es ja trotzdem nett. Ich finde es ja schön so, und von mir aus kann es eigentlich auch immer so sein. Ich hatte den Tag ja auch geschrieben, hier bei X, mein Chef, den ich ja jetzt, oder mein Ex-Chef, den ich seit 30 Jahren kenne, der ja Fan von Fortuna Düsseldorf ist. Wir haben uns am Freitag noch unterhalten. Und haben uns gegenseitig Glück gewünscht fürs Wochenende, und ich finde, so ist es eigentlich auch am besten. Also ich weiß ja noch, als ich angefangen hatte hier vor 30 Jahren, da war Hertha noch in der zweiten Liga, Düsseldorf oben, dann hat sich das gedreht und wir sind auch zusammen zum Spiel gegangen, zu ein, zwei Spielen mal, und ich finde, so ist es auch richtig und so ist es auch okay. Also wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn man den eigenen Kollegen oder dem eigenen Chef da feindselig gegenüber ist. Also brauche ich persönlich jetzt auch nicht. Und gut so, dass man dann so normal miteinander umgeht.
Ja, das finde ich auch. Ich meine, so ein bisschen Frotzelei gehört ja auch dazu. Das macht
gehört
ja auch Spaß.
Gehört auch im Büro dazu.
Aber
klar.
Ganz genau. Aber dann ist es auch gut. Also mehr muss das halt auch nicht sein. Aber gerade bei Fortuna, ich habe auch gedacht, Fortuna-Spiele sind schon immer irgendwas Besonderes. Ne? Ich meine, vor einigen Jahren haben wir ja dieses Horrorspiel gehabt, das Relegationsspiel, das nennen deine Gäste ja auch immer noch heute oft als so das absolute Horrorspiel, so in ihrer Erinnerung, habe ich, glaube ich, auch gesagt damals. Ich war da ja auch im Stadion. Ja, letztes Jahr in Berlin war das erste Spiel, nachdem Kai Bernstein verstorben war. Das war auch eine ganz komische Atmosphäre.
Wobei da die Gäste, Fans und Trainer und alle von Düsseldorf sich wirklich hervorragend benommen haben.
Ja, genau. Die hatten ja dann auch den Support eine Weile eingestellt. Ne? Mhm. Also es war ja dann sehr ruhig im Stadion. Nee, also meine ich jetzt auch gar nicht negativ. Aber es waren halt einfach irgendwie, also man hat immer spezielle Vorkommnisse, so in immer wieder mal spezielle Vorkommnisse in Düsseldorf-Spielen. Ne? Und gestern ging es ja dann auch heiß hier, da in der zweiten Halbzeit, bei dem Gegentor, wo man sich dann gefragt hat, war das jetzt eigentlich sportlich fair oder nicht? Hätten die den Ball ins Ausspielen müssen? Reden wir nachher nochmal im Detail drüber. Ja, ist schon immer was los.
Wobei, wir können den Punkt gerne mal vorziehen. Du warst ja im Stadion gestern und halt bei dir um die Ecke. Also ich sag mal, dein Spiel des Jahres eigentlich, oder? Wenn man vor Ort lebt.
Eigentlich schon, dann versuchst du das schon wirklich mitzunehmen. Also ja, das war klar. Das sind, keine Ahnung, ich fahre da 30 Minuten oder so mit dem Auto hin. Und das versuche ich dann schon auf jeden Fall. Wobei es ja auch hier in der Gegend, so im Ruhrpott, gibt es ja auch noch einige andere Spiele, die man besuchen kann. Ne? Also Gelsenkirchen ist auch nicht so weit weg. Aber klar, so Düsseldorf ist wirklich vor der Tür und da freue ich mich dann auch drauf.
Ja gut, du arbeitest doch auch in Düsseldorf, ne?
Nee, schon lange nicht mehr. Ich habe mal in Düsseldorf gearbeitet. Genau, aber mittlerweile arbeite ich in Essen.
Ah, okay. Genau. Dieses Stadion in Düsseldorf ist ja so am Messegelände, ich will jetzt nicht sagen integriert, aber doch irgendwie gehört es mit dazu. Teilweise geht man ja so Wandelgänge lang, wo man denkt, man ist jetzt auf dem Messegelände, dann öffnet sich eine Doppeltür und plötzlich ist man im Stadion. Das habe ich mir so gemerkt. Ich habe das, viele mögen das Stadion nicht, ich finde das gar nicht so schlecht, weil ich es teilweise auch echt laut finde da drin. Also von der Atmosphäre, von der Akustik finde ich es gar nicht so schlecht. Wie gefällt dir das da?
Ja, kann ich eigentlich mitgehen. Also laut ist es schon, Stimmung, die ist da eigentlich schon gut. Eine Schönheit ist das halt nicht. Das ist schon irgendwie so ein Klotz, den sie da hingezimmert haben. Das stimmt. Ich fand das alte Rheinstadion, hieß das Rheinstadion? Ja, ne?
Kann sein, ja.
Das, das haben sie ja da abgerissen. Das war
ich
ja
sag mal ja.
Gleichen Platz. Ich glaube ja. Das war schon ein bisschen kultiger irgendwie. Aber nee, das ist schon okay. Mhm.
Wie ist denn die Verpflegung da im Stadion und die Preise? Ich war jetzt ein paar Mal in Zweitligastadion und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben noch nicht so viel bezahlt für so schlechte Lebensmittel teilweise. Ich weiß nicht mehr, ob das in Fürth war oder in Wiesbaden, wo man den Eindruck hatte, dass die Bratwurst aus der Mikrowelle kam, weil die sowas von weich war und das war eine Katastrophe. Hast du denn in Düsseldorf was geholt zum Essen?
Nee, da muss ich passen. Das haben wir diesmal nicht. Wir haben, also erstens sind wir dann, ich war mit einem Bekannten da, wir sind mit dem Auto hingefahren, weil das eben wirklich spät abends ist es schwer nach Hause zu kommen, also auch für mich, obwohl ich gar nicht so weit weg muss. Die Straßenbahn oder diese U-Bahn, die fährt da halt ja auch nicht so oft und dann fährt die S-Bahn nach Erkrath raus auch nur noch alle halbe Stunde, also da wäre ich dann erst Mitternacht oder so zu Hause gewesen. Deswegen war das Auto da die bessere Alternative. Und dann, wenn ich Auto fahre, dann trinke ich wirklich auch gar kein Bier. Und auf eine Stadionwurst hatte ich gestern irgendwie einfach keine Lust, weil wir auch gar nicht mehr hungrig waren. Also ein Spiel war ja 20.30 Uhr. Wir hatten zu Hause dann auch nochmal was gegessen hier mit der Family. Und da habe ich mir gestern wirklich gar nichts geholt. Also kann ich jetzt überhaupt nichts zu sagen.
Gut, nach dem Spiel hätte man sicher noch ein Frustbier holen können.
Ja, das hätte man machen können, genau. Aber das, wie gesagt, das, wenn ich mit dem Auto fahre, dann mache ich das immer gar nicht. Dann, also da habe ich meine persönliche 0,0 Promille-Grenze.
Und du warst nicht im Gästeblock, ne?
Nee, genau. Ich hatte, also hat jetzt ein Bekannter von mir, der hat mich eingeladen, der hatte zwei Fortuna-Dauerkarten und hat gesagt, ja, die sind frei, willst du mit mir hingehen? Und dann habe ich das halt auch gemacht. Und also wir saßen da mittig. Also es war jetzt auch nicht in der Fortuna-Kurve oder so, sondern eher im, ja, in der Mitte, im, naja, neutralen Bereich kann man auch nicht sagen, natürlich. Ne? Ist natürlich Düsseldorfer um mich rum gewesen. Aber dadurch war ich diesmal leider nicht in der Gäste-Fan-Kurve.
Das heißt, du hast leise gejubelt beim 1-0.
ja, genau. Ja, nee, ich habe mich da schon gefreut und das war auch alles okay. Das ist, wenn man da nicht in einer gegnerischen Fankurve steht, ist das alles auch nicht so dramatisch. Da kann man sich dann auch freuen, aber ja, ich war da schon ziemlich alleine als Hertha-Fan, das stimmt.
Ja, schade, sonst hättest du nämlich Robert noch treffen können, der jetzt übrigens gegrüßt ist, denn der war ja da vor Ort.
Ja, liebe Grüße auch von mir, von beim nächsten Mal hoffentlich wieder.
Bonn nach Düsseldorf ist ja auch nicht die Welt.
Nee.
Ja, aber ich glaube, der war im Gästeblock und wahrscheinlich ähnlich enttäuscht wie alle anderen auch danach. Aber das hat, glaube ich, alle Hertha-Fans vereint an dem Tag, die im Stadion waren, egal wo du gesessen hast. Dann würde ich gerne nochmal hier mein kleines Solo machen. Und zwar zum Thema Gründung OFC Exilhartana Ostfriesland. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in Ostfriesland warst oder ob du überhaupt schon mal da warst.
Ja, waren wir. Ich bin wirklich Fan vom Ostfriesland, allerdings mehr auf den Inseln. Also wir haben ganz oft Urlaub auf Borkum gemacht. Das ist so die, ja, das ist von uns ganz gut erreichbar in 3 Stunden. Und das ist eine super, super schöne Insel. Da sind wir mehrfach gewesen, als unsere Tochter halt noch kleiner war. Mittlerweile haben wir das auch schon ein paar Jahre nicht mehr gemacht. Aber die Sehnsucht nach Borkum, die ist schon echt groß. Wir müssen da unbedingt mal wieder hinfahren. Wir waren auch mal in Emden. Und einmal ist mir eingefallen, einmal waren wir sogar in Aurich. Du willst jetzt, glaube ich, kurz was über den Fanclub in Aurich erzählen. Ne? Wir haben einmal eine Übernachtung in Aurich gehabt. Und zwar war unsere Tochter dann noch ganz klein. Die war 2, 3 Jahre alt. Und da hatten uns meine Schwiegereltern so ein Entspannungswochenende geschenkt. Die sind hergekommen, haben gesagt, hier, wir gehen babysitten, wir passen auf die Kleine auf und fahrt ihr mal übers Wochenende weg. Und da haben sie uns dann nach Ostfriesland geschickt. Oder ich weiß gar nicht, ob wir uns das selber ausgesucht haben, das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls sind wir dann in so einem Hotel in Aurich gewesen und sind dann da in der Gegend so ein bisschen rumgefahren, waren in Emden und in Leer und was man da oben so machen kann. Und von Aurich selber, da habe ich gar nicht mehr so viele Erinnerungen. Ich weiß nur noch, wir hatten uns darauf echt gefreut, auf ein ruhiges Wochenende. Es war wirklich das erste Wochenende ohne Kind und wollten da auch schön ausschlafen. Und dann gab es in dem Hotel um 5 Uhr morgens einen Feueralarm. Dann war es laut, alle mussten raus und naja, dann hast du ja auch keine Zeit, jetzt irgendwie deine Sachen zu packen. Also schnappst dir halt eine Jacke und dann stehst du draußen und frierst. Und es gab auch irgendwie einen kleinen Kabelbrand in der Küche. Also da hat wirklich irgendwas geschmort, aber es war nicht schlimm. Also das Hotel ist nicht abgebrannt oder so, da ist nichts passiert. Aber bis du wieder reingekommen bist, hat es halt doch eine halbe Stunde gedauert. Ja, und dann war das lange Ausschlafen dann an dem Tag natürlich auch erledigt.
Also mein Kollege sagt über Aurich ja immer, der war da stationiert, Aurich ist schaurig, das war wohl, glaube ich, so der Spruch unter denen. Und ich habe dann einen Kollege, der aus dem Norden kommt, der hat mir dann noch gesagt, dass man auf Platt zu Aurich wohl, ich glaube, Auerk sagt. Also Auerk. Ganz an, ja. Aha. Ich habe es jetzt wahrscheinlich auch noch falsch ausgesprochen. Ich habe es auch irgendwo ausgedruckt, aber da klingt es dann auch nochmal anders. Nichtsdestotrotz, ja, also solltest du nochmal nach Ostfriesland hingehen, man ist als Exilhartaner da erstmal nicht alleine und das ist ja was Besonderes, denn das ist ja nun so oft hier Thema gewesen bei dem Podcast, als Hertha-Fan jenseits von Berlin und Brandenburg andere Hertaner zu finden, ist für viele eine Lebensaufgabe, ja, und selbst die da engagiert suchen oder haben nicht immer Glück, der Verein selber hält sich da ja mehr oder weniger raus. Da könnte man vielleicht auch mehr machen, aber das ist eine andere Sache. Nichtsdestotrotz, der André, der hatte sich bei mir gemeldet. Ich hatte ja damals einige OFCs oder Gruppen oder Fangruppen mit aufgenommen in eine Google Maps Übersicht für Exilhartaner OFCs oder für Exilhartaner Gruppen, um einfach auch besser gefunden zu werden, weil das ja nicht so einfach ist. Und die sind jetzt tatsächlich ein echter OFC. Ist der OFC Exilhartaner Ostfriesland. Toller Name übrigens. Und ich habe den Tag auch mit dem André telefoniert. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob er in Aurich wohnt oder bei Aurich, aber das ist auch nicht weiter wichtig. Ist auch ein Berliner, der schon als Kind nach Ostfriesland gezogen ist. Also der ist nicht als Kind bei seinen Eltern ausgezogen, da waren es halt dann die Eltern, die den Entschluss getroffen haben, da wegzuziehen. Und in der Gruppe, er hatte mir damals einen Text gegeben zu dieser Gruppe, den lese ich mal ganz kurz vor. Wir sind eine Gruppe aus ehemaligen Berlinern und Ostfriesen, die alle das Gleiche verbindet, die alte Dame aus Berlin. Unsere Gruppe besteht aus 15 Personen im Alter zwischen 18 und 70 Jahren. Einige Mitglieder der Gruppe sind seit 25 Jahren Fan der alten Dame und konnten viele Ostfriesen davon überzeugen, diese Leidenschaft auch zu teilen. Das ist ja mal eine Leistung, würde ich sagen. An Spieltagen gucken wir auch gerne gemeinsam die alte Dame oder bei der alten Dame zu. In kleinerer Gruppenanzahl wurden auch schon oft Hertha-Spiele besucht. Wer den André erreichen will, der kann dies tun über E-Mail. Er hat da eine E-Mail zu eingerichtet, die nenne ich mal kurz. Exilhartana Ostfriesland, also ein Wort, @gmail.com. Das, sagt man Gmail oder Gmail wahrscheinlich?
Gmail, denke
ich. Ja, okay, dann ich korrigiere mich, @gmail.com. Und egal, wie man es ausspricht, ich werde es einfach nochmal an die Shownotes mit reinnehmen und da aufschreiben, da kann man ihn erreichen, er freut sich Und wie immer gilt natürlich, mal kennenlernen, mal beschnuppern. Nette Leute sind immer willkommen, aber das geht natürlich auch beiderseitig. Da muss halt so ein bisschen die Chemie stimmen zwischen den Leuten. Aber ich denke mal, die meisten freuen sich ja überhaupt, dass sie vielleicht mal jemanden in der Nähe haben, den man überhaupt erst mal ansprechen kann. Und ich habe mit dem André den Tag also wirklich auch lange telefoniert. Ich glaube, wir haben eine Stunde telefoniert und ich hätte mit dem auch ohne Probleme noch 3 Stunden telefonieren können, weil das wirklich sehr nett war, sich mit ihm zu unterhalten. Also ganz, ganz netter Typ. Und wir haben dann aber trotzdem irgendwann aufgehört, wahrscheinlich, weil ihm auch die Ohren geblutet haben von mir, vermute ich mal. Aber den Tipp möchte ich also auf jeden Fall geben. Jetzt, ich glaube, diese Landkreise haben ja unterschiedliche Namen da oben. Es gibt ja nicht nur Ostfriesland, es gibt ja noch mehr drumherum. Also man muss jetzt nicht unbedingt in Aurich wohnen. Ich glaube, die sind da auch ein bisschen verstreut. Ostfriesland ist ja jetzt auch nicht so klein. Die Region im weitesten Sinne, da darf man sich, glaube ich, angesprochen fühlen. Aber ich denke mal, die Leute, die da oben wohnen, die wissen schon, wie weit das weg ist und ob das in der Nähe ist oder nicht. Mhm. Freut mich jedenfalls wahnsinnig für die da oben. Und ist eine Region, in der man jetzt auch nicht unbedingt Exilhartaner erwartet hätte, muss ich ehrlich sagen.
Ja, das stimmt. Nee, ist auch schön, finde ich auch super. Wenn wir mal irgendwann wieder nach oben fahren, dann werde ich mal gucken, ob ich irgendwo eine Hertha-Fahne sehe.
Oh, da wird, ja, mal gucken. Am besten ihn alle besuchen, da wird er sich freuen. Es sind ja nur ein paar hunderttausend Touristen immer da oben.
Ja, genau.
Ja, mal schauen. Ja, jetzt haben wir eigentlich den schönen Teil schon fast durch. Jetzt reden wir wieder über Hertha. Ach du lieber Gott. Ja, wir fangen am besten gleich mit dem Düsseldorf-Spiel an und danach können wir ja dann mal gucken, wohin uns so die Themen treiben. Nach dem Jahresauftakt in Paderborn, das war ja noch die letzte Folge, über die ich hier mit dem Robert gesprochen habe, wo man ja noch gewinnen konnte, hat Hertha zuletzt 3-mal verloren. Man ist vor dem Spieltag nach 21 Spieltagen mit 25 Punkten auf Tabellenplatz 13. Da war Platz 16 noch 7 Punkte entfernt und heute sind es noch 5. Also man muss schon sagen, dass leider der Blick langsam nach unten geht. Nachher ist nochmal die Notiz, können wir Abstiegskampf? Da bin ich mal gespannt, was du sagst. Schlechteste Heimmannschaft der zweiten Liga sind wir übrigens. Dadurch, dass Magdeburg gewonnen hat, sind wir jetzt auf dem letzten Platz mit 7 Punkten, wenn es nur um die Heimspiele geht und ja, an der Mannschaft gab es jetzt im Vergleich zur Niederlage gegen Kaiserslautern einen Wechsel. Sessa hatte sich verletzt, wurde durch Karbovnik ersetzt. Da kann ich ja gleich mal ansetzen. Der hat übrigens gut gespielt, der hat mir gut gefallen. Ich hätte jetzt fast gesagt, jetzt mal losgelöst von der Verletzung, ich würde den jetzt eigentlich eher nochmal bringen als Sessa.
Ja, finde ich auch. Ich finde auch, er hat ein gutes Spiel gemacht. Der war ja auch früher mal bei Fortuna Düsseldorf. Ne? Der hat ja mal eine Saison als Leihspieler auch bei Düsseldorf gespielt. Die hätten den auch gerne behalten. Hat aber, glaube ich, aus finanziellen Gründen nicht gepasst. Und ich finde ihn auch gut. Sessa ist sowieso jemand, das ist ein Phänomen, finde ich. Das ist so ein Transfer, bei dem vor der Saison wirklich alle auch Kollegen oder so auch gesagt haben, boah, unglaublich, dass ihr den gekriegt habt von Hoffenheim. Wie habt ihr denn das gemacht? Und ihr seid ja irgendwie Aufstiegskandidat Nummer 1. Also das war so ein richtiger Paukenschlag, als Hertha Sessa verpflichtet hat. Aber hat sich eigentlich auch noch nicht wirklich dann auch gezeigt. Ne? Also er ist oft verletzt und wenn er spielt, also so richtig dominant, war er bisher eigentlich auch selten.
Ja, also ich glaube, da hat sich jeder mehr. Das so,
er mehr erhofft,
so ein
genau.
Bisschen, ja, erstens mehr erhofft und es hat mich so ein bisschen an die Schwolo-Verpflichtung erinnert. Wo auch ja eigentlich jeder dachte, das ist ein toller Transfer, da kannst du wenig falsch machen. Mhm. Und eigentlich sind beide nie so richtig aufgegangen.
Nee, also bisher nicht. Bei Sessa hat man ja vielleicht noch Hoffnung, dass das noch besser wird. Aber ja, bisher ist er auf jeden Fall nicht die Verstärkung gewesen, die man da eigentlich erwartet hat. Mhm. Das stimmt.
Im Vorfeld Medien haben gesagt, es ist ein Entscheidungsspiel für Trainer Fjell. Angeblich soll sich ja an diesem Spiel orientieren, ob er bleibt oder nicht. Ich bin mal gespannt, wie Hertha das interpretiert. Ob sie nach dem Ergebnis gehen, dann wäre es eigentlich eindeutig. Oder nach dem Zustandekommen, dann ist es vielleicht gar nicht mehr so eindeutig. 38.912 Zuschauer waren da. Davon 5.000 Gästefans. Lass uns nicht über Hertha-Probleme reden. Lass uns darüber reden, was echt super funktioniert. Ich finde es immer noch gewaltig, was Hertha von den Fans für eine Unterstützung hat und frage mich manchmal eigentlich, womit haben sie sich das verdient?
Ja, an dem Punkt bin ich ehrlich gesagt mittlerweile auch. Also in der Kurve, da war wieder richtig was los. Ja, 5000 Auswärtsfahrer nach Düsseldorf, das ist ja auch echt weit. Das sind 550 Kilometer ungefähr. Und ich weiß gar nicht, wann die Jungs dann wieder nach Hause gekommen sind. Da schlägst du dir doch im Grunde das ganze Wochenende um die Ohren. Zusätzlich wird das Spiel ja auch, Samstagabend wird das Spiel ja auch im Fernsehen übertragen. Und die Jungs setzen sich trotzdem in den Zug oder ins Auto und fahren dahin. Ja, und sind halt leider einmal mehr enttäuscht worden vom Ergebnis, nicht von der Leistung. Das haben wir in Regensburg insbesondere natürlich ganz krass gehabt. Ich glaube, die Leistung war gestern echt okay, aber das Ergebnis war natürlich dann auch wieder so ein Nackenschlag. Ein
Ja,
weiterer.
das ist eigentlich das Schlimme, dass es verloren ging. Also
Ja.
Fortuna Düsseldorf, ja, achso, du wolltest noch.
Nee, ich war durch.
Fortuna Düsseldorf hat letztendlich 2-1 gewonnen, 0-1 stand es zur Halbzeit durch ein Tor von Rese. Pejcinovic hat dann noch zweimal getroffen in diesen schlimmen 3 Minuten, 55. und 58. Und dabei, ja, ich habe uns jetzt, was habe ich hier, sechs Szenen aus der ersten Halbzeit, habe ich uns nochmal Notizen gemacht zu. Aber ich weiß jetzt nicht, wie dein Fazit aus der ersten Halbzeit war. Für mich hat er einfach klar besser und verdient in Führung. Was waren deine Eindrücke?
Ja, das hatte ich auch das Gefühl. Also, ich fand die ersten 10 Minuten erstmal ziemlich gut. Da ist noch nicht so viel passiert, aber du hast halt schon gemerkt, Hertha steht nicht hinten drin. Hertha hat keine Angst. Die spielen ordentlich mit. Du hast gar nicht gesehen, dass die irgendwie so als Auswärtsmannschaft da vielleicht eher so der Außenseiter sind und Fortuna eher in der Favoritenrolle. Die haben das wirklich gut gemacht und letztlich waren ja dann auch sogar spielbestimmt. Und dann ist dann auch ja relativ schnell, 13. Minute war das dann, durch Rese dann das Tor gefallen. Das war auch im Ergebnis erstmal ein bisschen zufällig zustande gekommen, weil der Ball ja da so wie so ein Flipper so ein bisschen hin und her ging, war ja auch abgefälscht. Dann hatte Rese geschossen, dann hat er nochmal den Ball gekriegt und dann aber ja wirklich eine tolle Einzelaktion, sind richtig schön ins lange Eck gezirkelt. Hat Kastenmeier auch nur hinterher geguckt, der wusste genau, da kommt er nicht ran. Also das war schon richtig gut und dann hat Hertha eigentlich auch das nicht gemacht, was man ja oft sieht nach einer Führung, dass man sich dann irgendwie zurückzieht und nicht mehr so richtig spielt. Also es ging eigentlich munter weiter. Das war ein schönes Spiel. Düsseldorf ist am Ende auch nochmal, am Ende zur Halbzeit auch nochmal stärker geworden. Aber insgesamt hat Hertha auf jeden Fall verdient geführt und ja, man hatte auch gedacht, ja, schade, dass nicht noch ein 2-0 gefallen ist.
Ja, das war eigentlich das Übel an dieser ersten Halbzeit, ne? Achso, du hast dadurch, dass du im Stadion geguckt hast, konntest ja die Fernsehübertragung nicht sehen. Matuschka war bei Wow. Eigentlich höre ich den nicht so gerne oder sehe den auch nicht so gerne, aber ich finde, also gestern hat er vieles gesagt, was mir sehr gefallen hat. Und der hat sich vor allem in dieser Situation als, ja, Hertha eigentlich gefährlich im Strafraum war in der 20. Minute, wo ich glaube, Scherhand auf Cuisance spielt, aber Scherhand dreht sich nochmal, weil er den nicht auf dem richtigen Fuß hat. Dann spielt er auf Cuisance, der dreht sich auch nochmal, weil er den auf dem falschen Fuß hat und legt dann ab auf Rehse, der ihn aber auch auf dem falschen Fuß kriegt. Und ja, also Matuschka meinte, naja, weißt du, wenn du da eben diese Detail richtig machst, dass du die Leute jeweils sofort, dass die sofort Volley schießen können, aus so einer tollen Position, dann gehst du da 2-0 in Führung und dann siehst du vielleicht auch ein anderes Spiel. Und ich denke, er hat recht. Also das war schade. Sie sind einfach zu fahrlässig mit den Chancen umgegangen oder wie man jetzt schon fast sagen könnte, naja, hast du einen super Stürmer da vorne drin, dann sind die Dinge halt auch mal im Tor.
Ja, absolut. Ich habe mich auch vor dem Spiel gefragt, als ich die Aufstellung gesehen habe. Gut, der eine Wechsel mit Kabownik war klar, war verletzungsbedingt. Aber ich habe mich auch gefragt, Mensch, jetzt ist Rehse wieder da. Das heißt, wir haben jemanden, der Flanken schlagen kann. Und warum ist da in der Mitte niemand? Also
Oh
ich
ja.
meine, wir sind mit Schuler auch, also Schuler hatte seine Chance, das weiß ich ja auch. Der hat ja am Anfang der Saison regelmäßig gespielt, als Tabakovic dann weg war. Und der konnte seine Chance nicht wirklich nutzen. Das ist klar. Aber also ich finde halt, dass der Richard, das ist jetzt gar keine Kritik an ihn, sondern das ist eher was Taktisches, also was ich dann vielleicht eher auch an Fjell dann richtet. Der ist einfach verschenkt auf der Neun. Wenn du da Flanken auf den schlägst, der gewinnt kein Kopfballduell. Der hatte einfach keine Chance. Und Schuler ist mit seinen 1,90 da einfach auch eine andere Statur. Man hat es ja auch in der zweiten Halbzeit gesehen, als er dann kam. Da hat er eine gute Szene gehabt und Pech gehabt.
Pfostentreffer, ne? Oder Pfosten-
Pfosten,
oder
genau.
Lattentreffer?
Der hat sich ja richtig schön hochgeschraubt zu einem Kopfball. Dann ging der leider an Pfosten, sonst wäre es das 2:2 gewesen. Und ich auch gedacht, Mensch, also die Probleme, die wir haben zentral in der Offensive, die sind ja klar und Fjell versucht da halt auch was, aber warum versucht man dann nicht nochmal, jetzt wo wir hier wieder jemanden haben, der Flanken schlägt mit Riese, dem Schuler nochmal eine Chance zu geben oder was man ja auch immer mal liest bei den Fans, die fragen sich auch, was ist denn mit dem Rölke, der spielt doch gar nicht schlecht in der U23, schmeißt den doch einfach mal rein, der ist ja auch nie im Kader, kann ich eigentlich auch nicht mehr zu sagen, ich habe den noch nie spielen sehen, dazu bin ich einfach zu weit weg von Berlin. Aber ja, da fehlt im Moment wirklich was bei Hertha.
Ich finde dieses Tor von Riese, so schön das auch erzielt wurde und so eine tolle Einzelleistung das ja auch in dem Moment war, das war so symptomatisch für Hertha in diesem Spiel, aber auch grundsätzlich, genau wie du es eben sagst. Du siehst, da kommt eine Flanke und da sind 6 Düsseldorfer im Strafraum und teilweise ein Herthaner. Wo ich mich dann schon frage, wie gut musst du flanken, damit du diesen einen Herthaner dann noch erwischt? Oder warum sind da so wenig Anspielstationen? Und das war ja, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon in der Saison gesehen habe. Wir hatten eine unheimliche Druckphase, wo Hertha wirklich um den Strafraum rumstand, gefühlt ein Powerplay aufzog. Aber du kannst sagen, jeder Ball, der irgendwie in die Mitte kam, da war von vornherein, wurde ein Düsseldorfer angeschossen, der ging lang über den Strafraum hinweg, fast bis zur Eckfahne. Also du hast Powerplay gespielt, aber immer ohne, dass die Pässe wirklich gefährlich zum eigenen Mitspieler kamen. Und so ging der Ball einmal rüber, einmal links und einmal rechts, dass nachher eigentlich es Riese war, der das Tor gemacht hatte durch eine Einzelleistung, weil er einfach vorne stand und gesagt hat, ich schieße jetzt einfach mal. War fast zu typisch. Denn wenn jetzt nicht diese Einzelleistung gewesen wäre, hätten wir wieder gesagt, Hertha hat ein tolles Spiel gemacht, hat Chancen, hat teilweise Druck gemacht, also mindestens mal in der ersten Halbzeit. Aber Tore haben sie nicht geschossen, weil sie die Mitspieler nicht finden. Also das ist, wir werden uns nachher bestimmt fragen, warum verlierst du so ein Spiel? Aber das ist dann eben auch der eine Punkt, dass du vorne stehen zu wenig und du hast keinen, der letztendlich das Tor macht. Letztendlich, Tabakovic wurde nie auch nur adäquat wirklich ersetzt.
Ja, das ist es. Ich glaube, ich habe das in der letzten Folge mit dir ja auch schon gesagt. Das tut mir bei Tabakovic unglaublich weh. Also der war so wichtig für Hertha und jetzt sitzt er in Hoffenheim auf der Bank. Ich weiß nicht, ich glaube, der ist auch im Moment verletzt, aber jedenfalls spielt er ja sportlich überhaupt keine Rolle. Der kann sich jetzt sagen, er ist in der ersten Liga angekommen und wird mit Sicherheit auch ein ganz anderes Gehalt kriegen als bei uns. Das ist mir schon klar. Aber sportlich ist er jetzt ein bisschen in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht und finde ich für ihn schade, finde ich für Hertha schade, wo wir ihn so sehr brauchen würden. Aber ja, hilft ja nichts. Ist so, wie es ist. Man hat ja darauf reagiert schon im Vorfeld mit Schuler. Man hat ja irgendwie damit gerechnet, dass Tabakovic vielleicht geht und Schuler war ja so der designierte Ersatz. Aber das hat sich ja auch halt bisher in dieser Saison noch nicht wirklich ausgezahlt. Kurios finde ich da dann halt auch immer, wenn man halt auch überlegt, was die anderen so machen. Ne? Magdeburg hat ja auch reagiert, hat diesen Martin Kaas geholt, auch aus der zweiten holländischen Liga irgendwie. Den hatte niemand auf dem Zettel und der ballert jetzt die ganze Liga zusammen. Das ist irgendwo auch bitter, ne? Also Hertha sich Schuler holt und der funktioniert bei uns nicht. Und Magdeburg reagiert dann halt und holt sich den nächsten Torschützenkönig aus der zweiten holländischen Liga.
Wobei ich glaube, Magdeburg hat selber nicht damit gerechnet, dass sie so erfolgreich wären mit der Maßnahme. Wahrscheinlich sind sie selber überrascht.
Ja, das glaube ich auch. Aber war wahrscheinlich, ist schon eine Parallele zu Tabakovic letztes Jahr. Ne? Ich meine, dass der vom ersten Spiel an so auftrumpft und dann da Doppelpacks und Dreierpacks teilweise macht, damit hatten wir auch nicht gerechnet.
Mhm. Ja. Zweite Halbzeit. In der 50. Minute gab es also eine kuriose Situation, weil Dardai beinahe ein Eigentor gemacht hat durchs Reingrätschen. Mhm. Ich glaube, der Ball ging dann oben auf die Latte, wo einem als Hertha-Fan erstmal das Herz stehen bleibt. Mhm. Lustigerweise finde ich übrigens, ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, manchmal kopiere ich mir ja von der Sportschau aus dem Ticker so diese Situationsbeschreibung und vielleicht wirst du hier schon drüber gestolpert sein, dass da Ernst steht und nicht Gersbeck. Und die haben also wirklich in der gesamten zweiten Halbzeit immer von Ernst geschrieben. Und ich dachte so, Ernst? Komisch. Ich war mir so sicher, dass das Gersbeck ist, weil ich mir sicher war, den erstens gesehen zu haben. Er stand auf der Aufstellung und nichts sprach für Ernst. Aber jetzt dachte ich, naja, das ist die Sportschau. Wahrscheinlich hast du nicht richtig hingeguckt. Ich habe dann noch 5-mal hingeschaut und habe dann gemerkt, nee, die sind zu blöd. Die denken immer noch, dass Ernst da drin ist. Also das fand ich schon sehr kurios, weil der saß ja nun die ganze Zeit auf der Bank und hatte nicht eine Situation, wo ich dann schon denke, mein Gott, so eine ja, Institution wie die Sportschau, dass die von einem Spieler reden, der nicht mal auf dem Platz ist, 90 Minuten, fand ich schon bemerkenswert.
Ja, das Witzige ist, du hast ja vorher auch noch so einen kleinen Spickzettel für uns rumgeschickt und da steht das ja auch, hast du ja eben gesagt, und mir ist es beim Lesen, ich habe da auch einfach drüber gelesen, ich habe es nicht gemerkt. Ich habe das ernst wahrscheinlich gar nicht ernst genommen, haha.
Aha, ja, nee, stimmt. Bist du jetzt auch als Mitarbeiter für die Sportschau qualifiziert.
Absolut, ja. Ja, Ernst Gersbeck, Hauptsache Italien.
Genau. 53. ist jetzt eigentlich eher ein Kuriosum und hat mit dem Spiel nur bedingt was zu tun. Aber dem Scherhand ist ja einmal wirklich der Schuh beim Laufen vom Gegenspieler ja ausgezogen worden. Und der Schuh sah ja, ich weiß nicht, das konntest du im Fernsehen nicht sehen. Du musst dir vorstellen, dass ein großer Teil des Schuhs rechts komplett gefehlt hat. Also da war kein Loch, das war einfach ein Stück des Schuhs, der weg war. Wo man normalerweise sagt, ja, willst du jetzt barfuß spielen oder was? Also wenn du den Schuh siehst, sagst du, ich denke dir, jeder Zuschauer hat gedacht, naja gut, der wird sich jetzt einen anderen Schuh holen. Hm. Was haben die gemacht? Die haben den getaped. Ich hatte bei X geschrieben, was sagst du da eigentlich? Ich hätte gerne ein Tape in Schuhgröße 44 oder was soll das gewesen sein? Das war echt ein Kuriosum. Ich glaube, er hat es nachher doch noch getauscht, aber ich habe dann nachher so bei mir gedacht, wenn dir einer komplett durch einen Tritt den Schuh auszieht, den Schuh kaputt macht, was für ein Glück hatte der eigentlich, dass der Fuß noch heil geblieben ist? Weil der hat ja echt Stücke aus dem Schuh gelöst. Wo ich dann schon denke, ach du Scheiße, der hätte ihn ja auch schwer verletzen können, weil ich denke mal, wenn du einen Schuh komplett auseinanderflatterst, kriegst du auch so einen Fuß kaputt. Aber kurios, habe ich also in der Form auch noch nicht gesehen, vor allem, dass es dann getaped wird. Aber das hast du gar nicht so mitgekriegt wahrscheinlich, ne?
Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Man hat schon gesehen, dass der Scherhand, ich glaube, der ist ja zweimal rausgegangen oder so, ne? Ja. Dass da irgendwas gewesen ist.
Wahrscheinlich haben sie alle gepfiffen, weil sie dachten, Zeitspiel?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, der ist später ja auch nochmal rausgegangen. Da lag Düsseldorf ja auch vorne. Und bei der Aktion, war einfach irgendwie eine unklare Situation. Also für mich sah das auch so aus, als ob der da irgendwas am Fuß hat oder so, als ob er irgendwie kurz behandelt wurde oder so. Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, das sind so Sachen, die kriegst du im Stadion dann ohne Zeitlupe und so natürlich dann wirklich nicht mehr so ganz mit. Ja, aber ist natürlich richtig. Also wenn der so mit jemandem zusammenkracht, dass da der Schuh kaputt geht, dann kannst du wirklich sagen, Gott sei Dank hat der Fuß nichts abbekommen.
Ja, na, der wird dem genau auf den Fuß getreten sein und dann genau den Schuh erwischt haben. Naja gut. Danach, egal welchen Schuh er anhatte, kamen drei ganz schlimme 5 Minuten für Hertha und wahrscheinlich auch, ich sag mal, gefühlt der Aufreger des Spiels.
Warte, du hast gerade gesagt, drei ganz, ganz schlimme 5 Minuten für Hertha. Das finde ich super.
Schön. Ja, also drei ganz schlimme Minuten, die sich mindestens wie 5 Minuten anfühlten, aber in der 55. Minute anfangen. Danke für den Hinweis. Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. Ja, also in der 55. Minute fing es an. Eigentlich ein Konter von Hertha, eine gute Chance und Cuisance wird ja echt hart gefoult von Siebert. Mhm. Bleibt auch liegen und sieht erstmal gefühlt verletzt aus, also windet sich auch erstmal. Hertha spielt den Angriff zu Ende, aber es kommt nichts mehr draus. Und es ist dann tatsächlich auch wirklich üblich, dass du normalerweise dann als Gegner den Ball rausspielst. Also das ist glaube ich, viele sagen ja, naja, wenn Hertha weiterspielt, dann müssen sie ja auch nicht abbrechen. Aber es ist ja tatsächlich so, wenn Vorteil gewährt wird, dann spielt ja eigentlich erstmal jede Mannschaft weiter. Wenn du aber siehst, dass der Gegenspieler dann immer noch liegt, dann spielst du eigentlich raus. Das ist schon so ein, naja, also da gibt's jetzt keine Regel für, keine offizielle. Das ist einfach so eine faktische Fair-Play-Regel, die du eigentlich immer machst. Hat Düsseldorf nicht getan und hat im Gegenzug das Tor gemacht. Haben sich wahnsinnig viel aufgeregt. Wie ging's dir im Stadion?
Ja, das war schon eine krasse Szene. Also da ist die Stimmung da in der Kurve auch wirklich ein bisschen umgeschlagen. Klar, Cousins lag da. Hertha hat weitergespielt, das stimmt. Aber ich habe halt auch gedacht, naja, die versuchen den Vorteil, den der Schiedsrichter jetzt gesehen hat, versuchen diesen Vorteil dann auch zu nutzen und machen den Angriff. Und Cousins lag dann noch immer. Und in der Situation hätte wahrscheinlich fast jeder Gegner den Ball auch wirklich ins Ausgespielt und erstmal unterbrochen und den behandeln lassen. Hat Düsseldorf nicht gemacht, finde ich jetzt ja nicht wirklich sportlich fair. Also das war schon ärgerlich. Dazu muss man auch sagen, der Siebert, bevor ich mich jetzt unbeliebt mache, der hat ein echt gutes Spiel gemacht, aber der hat ja auch zweimal ordentlich zugelangt. In der ersten Halbzeit hat er den Riese auch einmal wirklich gefällt. Und der lag da und war auch schmerzverzerrt. Also da hatte ich gedacht, oh Gott, hoffentlich hat er sich nicht schon wieder verletzt.
Hätte sich auch ein Gelb-Rot verdient gehabt in dem Spiel.
Ja, finde ich schon. Also für das Ding hat er eine gelbe Karte bekommen. Das war dann auch nochmal so eine Situation, wo man auch im Stadion gedacht hat, was ist denn jetzt los? Der gibt das Tor und gibt dem Siebert aber trotzdem gelb. Da gab es viele Diskussionen. Das hat man dann zuerst auch nicht so wirklich verstanden, was da passiert ist. Aber letzten Endes, ja, ist es halt so. Ne? Hertha hat den Angriff gemacht, hat den nicht durchgekriegt, hat den Ball verloren und dann hat Düsseldorf einen Gegenangriff gestartet, nicht ins Ausgeschossen. Und da ist dann aber auch das Ding, sportlich fair wäre es gewesen, wenn die das Spiel unterbrochen hätten, ja. Aber ich muss auch sagen, es war auch viel zu leicht. Also Düsseldorf ist da ja ganz schnell durchgekommen. Und in der Situation habe ich mich halt auch gefragt, naja, Hertha hat da für mich auch so ein bisschen das Spielen direkt eingestellt, weil die auch darauf gewartet haben, dass der Ball ins Ausgeschossen wird. Und so kannst du, also das war mir dann irgendwo auch zu naiv. Also da hättest du dann auch wirklich selber mal zwischengehen müssen und vielleicht mit einem Foul, wenn es nicht anders geht, dann selber dafür sorgen, dass das Spiel unterbrochen wird. Also der Angriff, der hätte eigentlich auch nicht ausgespielt werden dürfen. Da waren wir, finde ich, auch ein bisschen naiv. Aber ja, ging dann ganz schnell und dann stand es auf einmal 1-1.
Bin ich bei dir? Ich habe das Abwehrverhalten auch als naiv, vielleicht ein bisschen unbekümmert empfunden. Vielleicht nochmal zum Regelwerk, auch wenn ich ja jetzt alles andere bin als jemand, der da Schiedsrichter ersetzen kann. Aber das Regelwerk gibt durchaus her, weiterspielen zu lassen, so wie ich das mitbekommen habe. Es wäre anders gewesen bei einer Kopfverletzung. Die Schiedsrichter sind wohl angehalten, bei Kopfverletzungen zu unterbrechen. Das war hier wohl nicht der Fall, zumal Cousins dann später ja auch schleppend, aber immerhin aufstand. Und natürlich ist das in Hinsicht Fair Play alles andere als vorbildlich, was Düsseldorf da gemacht hat. Man kann sich jetzt auch schon den ein oder anderen Artikel durchlesen, zum Beispiel beim Spiegel, der das moniert und der das auch ja als unfair und eben fehlendes Fair Play nochmal konkret anspricht. Also das ist schon, das kommt bei den Leuten schon an. Also das ist jetzt kein Meisterstück, was man da bei Düsseldorf gemacht hat. Auf der anderen Seite gehört es dann eben auch zur Professionalität dazu, dann weiterzuspielen und zu sagen, ich erwarte zwar das Fairplay-Verhalten vom Gegner, aber wenn es nicht kommt, dann muss ich halt weiterspielen, auch wenn ich es nicht will oder wenn ich es für unfair halte. Was ich mir nochmal zigfach in der Wiederholung angeguckt habe, ist dieser Konter. Es waren eigentlich drei Düsseldorfer Spieler, inklusive des Torschützen, die jeweils einen Hertha-Spieler zur Deckung hatten. Ganz hinten hat versucht, Kenny seinem Gegenspieler hinterherzulaufen. Der hätte auch angespielt werden können, der war komplett frei. Dann war es Clemens, der im Mittelfeld sein Gegenspieler angriff, der ihn aber ausspielte, das war schon Pejcinovic selber, nach rechts spielte, das war dann Gechter, glaube ich, und der den Doppelpass nicht verhindern konnte und dann war Pejcinovic frei. Also es waren in dem Fall tatsächlich Gechter und Clemens, die weder den Konter noch diesen Doppelpass noch den Torschuss verhindern konnten. Da merkst du eben, das sind dann zwei junge Spieler, die sind da einfach ausgespielt worden und das Schlimme ist, dass sich das in ähnlicher Konstellation dann nochmal wiederholt hat, 3 Minuten später, 3, nicht 5, weil da auch so eine Art Kopfballstaffette war, da konnte zuerst Deo seinen Gegenspieler nicht dran hindern. Deo ist ja ein super Kopfballspieler, muss man sagen. Der Mann ist ja nicht groß, aber der springt ja wie ein Känguru. Das ist ja unfassbar, aber der hatte wirklich jetzt mal einen Riesen sich gegenüber, da konnte auch er nichts machen und es war dann ein Kopfball als Kopfballvorlage und eben dann der Torschütze, der dann letztendlich den Ball reinmachte und beide Gegenspieler waren wieder Clemens und Gechter, die weder den Kopfball, die Kopfballstaffette noch den Gegner daran hindern konnten, noch den Gegner daran ins Tor zu schießen. Also das waren eigentlich auch wieder die beiden Hauptpersonen, die, wenn überhaupt, dieses Tor hätten verhindern können. Auch hier, ich fürchte, es ist wieder, hier lernt halt die Jugend. Ich finde, das besonders schade, weil ich sonst eigentlich finde, dass beide ein gutes Spiel gemacht haben. Ich weiß, man kann jetzt sagen, naja, wenn die hier die Gegentore nicht verhindern konnten, kann es ja so gut nicht gewesen sein. Aber wenn du jetzt mal diese 3 Minuten außen vor lässt, waren die giftig, waren die aktiv. Ich finde, Kabovnik und Clemens haben da auf der Sechserposition was Gutes gemacht. Das war, hat mir ganz gut gefallen. Das hat mir besser gefallen als ein Diego Demme, der da alleine steht. Und mir tun sie eigentlich ein bisschen leid, weil das dann die Situation ist, dann geht so ein Spiel verloren. Und die gute Leistung über 90 Minuten oder die zumindest die hervorragende Leistung in der ersten Halbzeit, da kannst du dann nachher nichts mehr für kaufen. Ich finde es deprimierend. Ist echt schade.
Ja, kann ich nur auch so sagen. Also ich habe das im Stadion natürlich jetzt nicht so genau gesehen, wer da jetzt irgendwie daran beteiligt war. Aber es ist halt auch wieder was wir in dieser Saison schon so oft gesehen haben, dass dann einfach der eine individuelle Fehler zu viel ist, der dann halt auch schnell zu einem Gegentor führt. Und ich glaube auch, dass das klar damit zusammenhängt, dass du viele junge Spieler da reinwirfst, denen auch das Vertrauen gibst. Und dann musst du aber auch damit rechnen, dass die halt in einem Lernprozess sind und einfach auch mehr Fehler machen als so ein alter Hase, der irgendwie schon 300 Zweitligaspieler auf dem Buckel hat. Das ist so, aber das kostet uns halt wirklich auch Punkte. Ja. Wir hatten ja gestern auch wieder 6 Spieler aus der Akademie, die in der Startelf standen. Das ist natürlich toll, aber es ist halt auch einfach in der Konsequenz eine relativ junge und unerfahrene Mannschaft.
Ja, also ich sehe gerade, also Gechter, Clemens, Maser und Scherhand. Dardai natürlich noch.
Ja, also 5, ne?
Ja, und ja, ja, wenn du willst, natürlich Gersbeck auch noch, weil der ja auch aus der eigenen Jugend kommt. Also eigentlich ist das ja was Tolles. Eigentlich ist das ja da, wo wir immer bei jeder Diskussion sagen, wir müssen mehr auf die Akademie setzen und mehr Durchlässigkeit haben. Und wir haben für einen Zweitligaverein eine fantastische Durchlässigkeit. Aber die Konstanz und die Fehleranfälligkeit, die kauft man damit eben auch mit ein. Oder die fehlende Konstanz und die Fehleranfälligkeit.
Ja, kann man so sagen. Also ist glaube ich, wirklich so.
Ja, jetzt ist dieses Spiel noch nicht zu Ende gewesen und wir hatten immer noch Chancen auf einen Ausgleich. Und eigentlich kommst du wieder da an, naja, dann fehlt halt einer, der die Dinger da macht. Maser hatte eine Riesenchance, Kopfball genau auf den Keeper. Wenn du den ein bisschen anders positionierst, wenn du den ein bisschen weiter links, rechts, kommt den Keeper wahrscheinlich auch nicht mehr dran. Schuler nochmal, den hatten wir ja schon erwähnt, gegen den Pfosten. Und ich glaube, nachher war es nochmal in der Nachspielzeit auch nochmal ein Maser, der da eigentlich diesen mindestens mal verdienten Ausgleich hätte machen können. Aber am Ende, es ist das gleiche Muster. Hertha spielt eigentlich ganz ordentlich. Es war ja nicht das erste Spiel, was so ist. Ich fand auch gegen den HSV war man nicht die schlechtere Mannschaft. Aber am Ende schießt der Gegner immer ein Tor mehr als wir. Ich habe uns nochmal aufgeschrieben von Hermann Gerland diesen wunderschönen Satz, immer Glück ist Können. Und ich bin ja immer noch der Meinung, dass Hertha diese Logik derzeit umdreht nach immer Pech ist Unvermögen. Bringt es das vielleicht ein bisschen auf den Punkt?
Ja, das ist natürlich fies. Also das klingt schon gemein, ne? Aber man muss natürlich auch sagen, das Spiel gestern, das ist so ein Spiel, das darfst du eigentlich nicht verlieren. Und das ist nicht das erste Mal in dieser Saison. Und ich glaube auch, wir haben ja gerade eben die jungen Spieler auch angesprochen und die mangelnde Erfahrung. Und das ist mit Sicherheit auch darauf zurückzuführen, dass die einfach noch nicht so einen alten Hasen sind und auch noch Fehler machen. Und vielleicht ist dann auch der ein oder andere Spieler wirklich nicht in jedem Spiel zweitligatauglich vom Niveau her oder in jeder Situation zumindest. Und dann hast du halt mal einen Aussetzer, der dann auch schnell vom Gegner bestraft wird. Da haben wir, glaube ich, auch wirklich viel Pech in dieser Saison. Aber wir bieten den Gegnern halt auch genug Gelegenheiten, uns für so eine Nachlässigkeiten dann einen einzuschenken. Und das müsstest du eigentlich abstellen. Und das ist auch was in der letzten oder vorletzten PK, was mich dabei bei Fjell auch wirklich sehr nachdenklich gestimmt hat. Der hat ja da auch so einen Satz gesagt und meinte, wir kriegen viel zu leichte Gegentore und das haben wir alles schon 1000-mal besprochen und es passiert immer wieder. Also das hat sich für mich auch wirklich total ratlos von ihm angehört. Was willst du sagen, wenn du als Trainer sagst, ja, diese Situation, die haben wir schon x-mal besprochen und ich weiß auch nicht mehr, was ich da machen soll, es passiert halt trotzdem, das ist ja schon irgendwie eine Bankrotterklärung.
Das Gefühl auch nicht der erste Trainer, der das sagt, oder?
Nee, ich glaube auch. Also die
hatte sich Dardai nicht auch schon immer aufgeregt, dass er, wir haben das anders besprochen, im Training läuft es anders und dann sind wir im Spiel und alles ist wieder vorbei, alles ist weg. Sie halten sich nicht dran.
Ja, das ist so. Und also gerade diese Stabilität, die wir mal in der Abwehr hatten, das war ja das, was Dardai eigentlich, also vor allem in seiner ersten Amtszeit, sehr, sehr gut hingekriegt hat. Das fehlt uns jetzt wirklich schon lange.
Ich habe uns nochmal Statistiken hier rausgesucht. Also, dass wir jetzt nun schon gegen Hamburg verloren haben, dass wir gegen Regensburg und gegen Kaiserslautern verloren haben, habe ich erwähnt. Teilweise ja auch sehr unglücklich. Relegationsplatz ist jetzt noch 5 Punkte, also Relegationsplatz für die dritte Liga ist 5 Punkte entfernt. Statistik sprach eigentlich in diesem Spiel verhältnismäßig klar für Hertha. 8:21 Torschüsse für uns. 4:7 Ecken kann man beliebig erweitern. Ich glaube, fast jede Statistik spricht eigentlich für Hertha BSC. Und dennoch ist es ja so, dass dieses Spiel immer als das Finalspiel für Fehl bezeichnet wurde. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man hat ja damals immerhin ein Pal Dardai gehen lassen und Ablöse für Fehl bezahlt, weil man sagte, wir wollen, dass Hertha attraktiver spielt und das ist ja nicht nur, dass man attraktiver spielen möchte, man will ja auch dadurch attraktiveres Spiel, bessere Ergebnisse liefern. Das ist ja kein Selbstzweck. Ich glaube, niemand sagt, ja, wir müssen nicht gewinnen, aber es soll schöner aussehen, sagt keiner. Also das war mit Sicherheit nicht das Ziel. Ich habe hier so schön geschrieben, Ergebnisse sind das A und O, die Visitenkarte für die Arbeit, die man im Vorfeld geleistet hat. Und da stimmt's einfach nicht. Ich habe letztens schon gesagt, Fjell zu beurlauben ist meines Erachtens überfällig. Man hätte das im Winter machen müssen, weil man dieses Ziel, was man mit diesem Trainer hatte, nicht erreicht hat. Und ich glaube, Geduld, es gibt ja viele Fans, die sagen, gib ihm Zeit. Aber ich glaube, dafür ist er nicht geholt worden. Er ist nicht geholt worden, um eine weitere Übergangssaison zu haben. Wir haben nach dem Abstieg jetzt 2 Saisons und nach 1,5 Jahren werden wir keine Mannschaft haben, mit der wir aufsteigen oder mit, wir haben keine Basis, um aufzusteigen. Wir haben eine Zwischenmannschaft, die sich jetzt komplett auflösen wird. Und dann hat meines Erachtens Fjell sein Ziel nicht erreicht. Meines Erachtens ist eine Beurlaubung überfällig. Jetzt bin ich gespannt, was von dir kommt. Siehst du es ähnlich oder tut's dir weh, ihm gehen zu lassen? Gerade nach so einem Spiel ja eigentlich auch. Ist ja nicht ohne frei von Widersprüchen.
Also ehrlich gesagt, tut's mir überhaupt nicht weh, wenn er freigestellt wird. Ich habe letztes Jahr im Dezember schon gesagt, also Hertha hat ja gegen Köln im Pokal ganz unglücklich verloren in der Verlängerung, nach einem super Spiel, nach einem super Kampf. Und dann gab es die Niederlagen gegen Greuther Fürth und gegen Preußen Münster, das Heimspiel. Und nach dem Münsterspiel, da habe ich gesagt, das war's jetzt. Ich glaube nicht mehr daran, dass Fjell da noch die Kurve kriegt. Das Ding ist auserzählt. Der muss ausgetauscht werden und nutzt. Ich habe gehofft, dass Hertha die Winterpause nutzt, um einen neuen Trainer zu finden und um da irgendwie einen Neustart zu machen. Weil ich wirklich da nicht mehr dran geglaubt habe, dass das mit Fjell noch irgendwas wird. Hat Hertha nicht gemacht. Okay, jetzt haben wir einen Sieg gegen Paderborn gehabt und dann jetzt halt 4 Niederlagen mit sehr unterschiedlich guten Leistungen. Auf jeden Fall stehen wir jetzt wirklich unten drin. Und ja, das Kuriose ist ja eigentlich, also wenn das ein Endspiel gewesen ist gestern für ihn, vielleicht ganz kurz, wir nehmen ja jetzt hier am Sonntag, also direkt nach dem Spiel auf, Vormittag, so gegen 11 ist es jetzt. Es ist halt noch nichts kommuniziert worden, aber wahrscheinlich wird, oder wenn, dann wird ja was im Laufe des Tages wahrscheinlich, bevor dieser Podcast rauskommt.
Ich gucke schon die ganze Zeit, währenddessen genau, wir aufnehmen, aber da kommt nichts.
Dass man ja gleich nochmal die Live-News, die Breaking-News reinhauen kann, aber aktuell gibt es natürlich noch nichts.
Das werden wir exakt jetzt nach unserer Folge machen, das kann ich dir jetzt schon sagen.
Ja, wenn du schneidest. Machen wir wie Journalisten. Wir nehmen einfach 2 Versionen, die schreiben ja auch manchmal 2 Versionen irgendwie parallel und dann wird halt die eine gelöscht. Und wahrscheinlich müssen wir 2 Podcasts aufnehmen und dann guckst du nachher, welcher der richtige ist.
Das wird viel Arbeit.
Arbeit, das stimmt. Nee, das machen wir nicht. Ja, nee, aber wenn man jetzt wirklich ganz isoliert das Spiel gestern nimmt und sich fragt, ist das das Spiel, wofür ein Trainer gehen muss, dann muss man eigentlich sagen, nein, weil das war ein gutes Spiel von Hertha. Hertha hat gekämpft, also du hast ja auch gar nicht, Regensburg war für mich so das typische Spiel, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, das ist das letzte Spiel für einen Trainer. Ich war nach Regensburg wirklich fassungslos, dass Fjell weitermachen durfte. Ich konnte es null nachvollziehen. Gegen Kaiserslautern, muss ich auch ehrlich sagen, habe ich dann eine Reaktion gesehen? Ich weiß nicht. Das war okay, das Spiel, aber auch nicht mehr. Das war natürlich deutlich mehr als gegen Regensburg, aber das war ein mittelmäßiger Zweitligakick in meinen Augen halt, den wir auch nicht hätten verlieren müssen. Das gehört auch zur Wahrheit. Das war auch eine unglückliche Niederlage. Aber ja, aber gestern war es wirklich eine gute Leistung und viel Einsatz und Kampf und so eine Bereitschaft, das war alles da. Da kann man nicht sagen, dass die Mannschaft irgendwie nicht mehr hinterm Trainer steht. Das habe ich gestern nicht gesehen. Aber ich finde halt auch, dass er einfach nicht reagiert auf die Probleme, die es halt so gibt. Wie gesagt, ich habe mich gestern bei der Aufstellung wirklich geärgert, dass Scherhand zentral spielt, weil er da für mich verschenkt ist. Der kommt von außen wesentlich besser zur Geltung. Der ist da viel stärker. Die Frage ist natürlich, wer ist die Alternative? Wir haben es ja vorhin schon gesagt, Schula hatte ja seine Chance und hat sich nicht wirklich bewährt. Und gestern, gut, die eine Szene hat er gehabt, aber ansonsten ist er ja auch nicht wirklich aufgefallen, wenn man ehrlich ist. Aber da macht viel aus meiner Sicht einfach zu wenig. Und ich persönlich kann auch die Torwartrochade absolut gar nicht verstehen. Ich halte Gersbeck nicht für einen besseren Torwart und wäre dabei ernst geblieben. Wo ich auch dazu sage, bevor ich jetzt wieder böse Kommentare ernte, es lag natürlich auch gestern nicht an Gersbeck. Also es war ja keine Torwartfehler oder sowas. Ne?
Nein.
Aber ich habe einfach auch nicht das Gefühl, dass er irgendwie mehr ausstrahlt, mehr Sicherheit ausstrahlt, der Mannschaft mehr Sicherheit gibt oder sowas. Das hat man ja auch immer mal gelesen im Vergleich zu Ernst als jungen Keeper. Das sehe ich einfach nicht. Und ich habe nur das Gefühl, wir haben da unnötig noch eine weitere Baustelle aufgemacht zu denen, die wir halt schon haben.
Und bisschen Verzweiflungstat, oder?
Ja, kann schon sein. Ich weiß es nicht. Ich verstehe diesen Wechsel wirklich nicht, weil es ist nicht schlechter geworden, aber es ist auch wirklich nichts dadurch besser geworden.
Die Sportschau wird schreiben, Ernst hat nicht einen Ball gehalten.
Ja, und damit hat sie ja recht.
Komm, den musste ich nochmal bringen.
Genau. Naja, aber jetzt, genau, also ich glaube, dass Ferl heute beurlaubt wird. Und ich weine ihm da auch nicht nach, allerdings nicht wegen des Spiels gestern, sondern weil ich halt schon eigentlich im Dezember gesagt habe, das Ding, ich glaube nicht mehr daran, dass das Ding noch was wird. Die Frage ist halt natürlich, das ist ja mal das Gegenargument, muss man ihm mehr Zeit geben, da was aufzubauen? Aber ich hab momentan einfach, ich habe es ja eben auch gesagt, die PKs von ihm oder auch auch die PK vor dem Düsseldorf-Spiel, da hat der Stefan Hermanns vom Tagesspiegel gefragt, kann Hertha eigentlich noch absteigen? Und da saß Fjell da, hast du es gesehen? Da saß Fjell da und hat gesagt, nein, wir können nicht absteigen. Und dann war sekundenlang Stille, niemand hat mir was gesagt, weil irgendwie dachte, hat er das jetzt wirklich gesagt oder kommt da jetzt noch was? Ich meine, muss man auch nicht alles auf die Goldwaage legen, er hat auch keinen Bock gehabt auf die Frage, das kommt mit Sicherheit auch dazu. Aber wenn du jetzt, wir haben wirklich nur noch 5 Punkte Vorsprung auf dem Relegationsplatz und wir sind mitten im Abstiegskampf. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass diese Mannschaft absteigen wird. Dazu sind wir einfach auf dem Papier doch viel, viel besser als die, die da unten stehen. Aber naja, das ist mal dieses eigentlich. Ne? Eigentlich kannst du so ein Spiel wie gestern nicht verlieren. Eigentlich lässt du dich auch nicht von einem tabellenletzten Regensburg vorführen. Und wir sind wirklich im Abstiegskampf. Und wenn wir das nicht ernst nehmen, dann wird das noch ganz, ganz gefährlich in dieser Saison.
Ja, das ist gefährlich, das nicht ernst zu nehmen. Was könnten der Nachfolger sein? Was glaubst du, was wird beim Verein passieren? Ich glaube ja, dass finanzielle Aspekte nach wie vor eine Rolle spielen könnten. Mhm. Stefan Leitl wird oft genannt oder eine interne Lösung. Was glaubst du, in welche Richtung könnte der Verein gehen?
Ja, das sind ehrlich gesagt auch genau die beiden Ideen, die ich momentan habe. Bei Stefan Leitl, den wollte Hertha ja zumindest, wenn das stimmt, was man so gelesen hat letztes Jahr, eigentlich auch letztes Jahr schon ganz gerne haben. Oder zumindest war er einer der Kandidaten. Man hat sich ja dann für Fjell entschieden. Und ich könnte mir schon vorstellen, auch wenn Benny Weber Fjell ja immer den Rücken gestärkt hat in der Öffentlichkeit, dass man da zumindest mal geredet hat. Ich meine, Leitl war ein Kandidat letztes Jahr, der ist jetzt frei, Hannover hat ihn freigestellt. Dazu kommt noch, da ist auch eine Hertha-Vergangenheit, der Mijatovic, der Co-Trainer, war ja früher auch bei Hertha. Die würden ja dann auch im Doppelpack kommen, nehme ich mal an. Fände ich auch irgendwie ganz interessant. Aber
der kann Hertha-Aufstieg, der Mijatovic.
Ja, siehst du, genau. Aber die Frage ist natürlich, was wir so als Fan so mit dem Abstand ja gar nicht wissen. Vielleicht haben die ja auch schon längst geredet. Vielleicht haben die sich ja auch mal zum Essen getroffen und Leitl hat gesagt, du, Hertha kommt für mich nicht in Frage, weil oder ich habe folgende finanziellen Forderungen und Benny Weber hat gesagt, ja, geht nicht oder sowas. Ne? Das ist alles Spekulation, wissen wir nicht. Vielleicht ist da ja schon mal geredet worden. Ansonsten wäre das für mich schon eine interessante Lösung, mal drüber nachzudenken, ob Leitl Mijatovic nicht bei Hertha eine Rolle spielen können. Und ansonsten würde ich jetzt tatsächlich auch eine interne Lösung wählen, einen Interimstrainer aus der eigenen Jugend oder ja, ging auch schon mal schief mit Jovic. Aber ich würde wahrscheinlich eine interne Lösung nehmen. Ich weiß nicht, ob der Reutershahn da irgendwie
eine Option
für den Rest der Saison und dann mir überlegen, mit wem ich in Ruhe überlegen, mit wem ich in die nächste Saison gehe.
Also zu lesen war ja, oder von denen, die möglicherweise das machen könnten, ein Armin Reutershahn als Co-Trainer. Es fielen tatsächlich auch nochmal Namen wie Paul Dardai und Ante Čović, wobei ich nicht weiß, ob sich ein Paul Dardai das nochmal antun will. Ich hielt es auch, ich weiß es nicht, irgendwie, ich habe so ein Gefühl, dass das meines Erachtens eigentlich nicht in Frage kommt. Michael Hartmann, Andreas Neuendorf, Dirk Kunert und Stefan Schmidt. Wer es mit Sicherheit nicht sein wird, ist Oliver Reiß. Viele Fans, die den ja immer wieder erwähnen, der ist ja damals nach England gegangen, obwohl Hertha ihn gerne behalten wollte. Man hatte ihn, glaube ich, angeboten, als Co-Trainer weiterzumachen. Das wollte er nicht und er ist dann gegangen. Und ich denke mal, dass er in England auch mehr Geld kriegt. Denn bei den Profis ist er da ja auch nicht. Ich glaube, der ist ja bei der Jugendmannschaft. Ich weiß ja gar nicht, war das Menu, Manchester United?
Oder? Nee, der ist in der Akademie bei Manchester City.
Ja.
Und das ist bestimmt eine super Adresse. Keine Ahnung, ich vermute mal einfach, dass die auch sehr, sehr gut ausgestattet werden und dass er da wirklich gute Umstände hat und bestimmt auch gutes Geld verdient. Und ja, der Name ist mir letztens auch wieder eingefallen. Und ich finde auch, klar, vielleicht wäre das sogar letztes Jahr die einfache Lösung gewesen. Also viele Fans wollten ihn ja. Ich persönlich sage auch dazu, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, weil ich seine Arbeit einfach nicht kenne. Also dazu bin ich von hier einfach viel zu weit weg von dem, was so in der Hertha-Jugend passiert. Aber ich lese natürlich auch, dass er irgendwie einen guten Ruf hat, dass er als Fachmann gilt. Und man muss, und dazu gehört halt ja auch noch den Einsatz, klar, Hertha hat ihm den Co-Trainer angeboten, das wollte er nicht, dann ist er gegangen. Aber man kann es natürlich auch andersrum sagen, Hertha hat ihm halt den Trainerposten nicht angeboten. Wenn man das gemacht hätte, wäre er vielleicht heute noch da. Und vielleicht wären wir dann auch heute in einer anderen Situation. Aber also der Zug ist abgefahren, der wird jetzt nicht zu Hertha zurückkehren von Manchester City. Das mit Sicherheit nicht.
Ja, aber ich finde dann auch, also mir wird Reiß dazu sehr gehypt, weil jetzt wird ja teilweise dann gesagt, naja, Reiß, der hat Ahnung und Fjell nicht. Wo ich dann schon denke, okay, du hast einen Jugendtrainer, der noch, ich glaube, noch keine Profistation hinter sich hat. Der wird verglichen mit einem, der schon mehrere Zweitligastationen hinter sich hat, der also sicherlich auf höherem Niveau Berufserfahrung hat und wird dann von vielen ja so nach unten geredet, von wegen, der hätte ja nun gar keine Ahnung. Also das halte ich ja schon ein bisschen für überheblich, so darüber zu reden. Meines Erachtens ist so oder so der Zug, der Reißzug ist meines Erachtens abgefahren. Der hatte die Möglichkeit, wenn der sich tatsächlich nur als Cheftrainer sieht, aber warum gehe ich dann in eine Akademie? Also das erschließt sich für mich auch nicht. Das ist dann auch nicht konsequent. Dann suche ich mir einen anderen Trainerposten. Also vielleicht ist das auch nur vorgeschoben, damit er dann eben gehen kann. Also ich sehe jetzt, um ehrlich zu sein, keinen, der sich wirklich aufdrängt bei den internen Lösungen. Auf den Michael Hartmann wäre ich eigentlich ein bisschen neugierig mal, aber bin da auch zu wenig dran, denn wenn ich mich richtig erinnere, der ist doch auch kürzlich zu den Bayern gegangen und nach einem Jahr wieder zurückgekommen.
Und das wollte ich dich, das
wollte ich dann
dich
ja auch schon wieder bedingt oder verunsichert ja. Mich, weil wenn du bei Bayern als Jugendtrainer dich nicht durchsetzt, ist das auch keine Empfehlung.
Genau, das wollte ich dich nämlich auch gerade fragen. Also erstmal ganz kurz zu Dardai. Du weißt ja, ich bin an sich schon echt ein Dardai-Fan, aber ich glaube auch nicht, dass er es nochmal macht. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich will es auch nicht. Also irgendwann machen wir uns doch einfach lächerlich. Wenn
in der Kartoffeln, raus in der Kartoffeln, wie
genau,
oft denn noch?
Dann hat Dardai seine vierte Amtszeit und irgendwann die fünfte und die sechste. Also immer, wenn es nicht mehr läuft, kommt Dardai. Das kann man doch nicht machen. Also da macht man sich als Verein ja auch irgendwo lächerlich. Also ich glaube, das wird
als
definitiv
ich als Dardai würde auch irgendwann mal sagen, wollt ihr mich veräppeln?
Ja, na klar. Also er ist ja auch wirklich dann immer nicht, also man ist ja auch nicht immer besonders gut mit ihm umgegangen, auch wenn man ihn abgesägt hat. Und ja, aber also die Liebe von Dardai zu Hertha, die scheint ja auch irgendwie unendlich groß zu sein, aber ich glaube auch nicht, dass das eine Option ist. Ja, Čović, keine Ahnung, das war ja so ein Ding, haben wir vor vielen Jahren mal versucht als Nachfolger für Dardai, hat nicht funktioniert. Als Interimstrainer wäre das vielleicht trotzdem eine Option, ihn dann nochmal hinzusetzen. Aber ich weiß nicht, ob der sich da dann wirklich durchsetzen kann oder ob dieser Makel so an ihm haftet. Und Michael Hartmann, da wollte ich dich nämlich gerade mal fragen, weil da weiß ich gar nicht genau, wie da so der Stand ist. Ich habe mich daran erinnert, der war ja früher auch in der Akademie, hat einen sehr guten Ruf, ist dann zu Bayern gegangen. Aber was der aktuell macht, also ist der jetzt wieder bei Hertha in der Akademie tätig oder so?
Ich bilde mir ein, dass er zu Hertha als Jugendtrainer zurückgegangen ist. Hab's jetzt aber akut nicht überprüft.
Ja, also da bin ich jetzt auch gerade echt überfragt. Aber so aus den internen Kreisen eine Übergangslösung, die eben auch dann einfach kein Geld kostet, wäre aus meiner Sicht wahrscheinlich gut, wenn, also Klammer auf, wenn das mit Leitl und Mijatovic keine Option ist.
Ja. Dann, ich glaube, wir waren uns beide schon im Vorfeld sehr einig darüber, auch wenn es wahrscheinlich, oder wenn man einfach das mal im Summe sich anguckt, was zusammengekommen ist, dass es gerechtfertigt ist, einfach sich von Fjell zu trennen.
Absolut.
Ihm die Alleinschuld an dem derzeitigen Abschneiden zu geben, wäre einfach falsch. Das ist ja oftmals, dass man schon sagen kann, da ist ein Trainer bei Hertha nicht aufgegangen. Aber ich finde, es ist mehr als Zeit, auch mal über Benjamin Weber zu reden, der ja eigentlich irgendwo auch so ein bisschen den Berliner Weg selbst widerspiegelt. Er ist Berliner, er hat über viele Jahre die Jugendakademie geleitet, ist gegangen worden, kam dann wieder zurück, und zwar am 29. Januar 2023. Das ist jetzt auch schon 2 Jahre her, darf man nicht vergessen, wo er, ich habe hier so schön notiert, ein schweres Erbe übernahm. Das ist ja tatsächlich so, denn er hatte einen teuren, nicht funktionierenden Kader. Dann gab es ja auch noch die große Sorge, dass Hertha keine Lizenzen erhält. Die Finanzprobleme sind nach wie vor da. Inzwischen sind 2 Jahre vergangen. Er hat mindestens 4 Transferzeiträume hinter sich. Mhm. Und ich denke, dass auch bei ihm jetzt die Zeit vorbei ist, immer auf die Vorgänger und auf dieses schwere Erbe zu verweisen. Denn er hat jetzt eigentlich lang genug eigenständig gehandelt. Und irgendwo ist mal der Punkt, das zu rechtfertigen. Ich finde, dass inzwischen auch er sich Kritik gefallen lassen muss. Und dazu gehört auch die Kaderplanung und die Spieler, die bei Hertha nicht funktioniert haben. Und das sind inzwischen nicht wenige. Und ich nenne noch als vielleicht zweiten Punkt dazu die Kaderzusammenstellung und die Kaderfehler und Lücken, die da heute mit drin sind. So, jetzt weites Feld. Du kannst loslegen, wenn du möchtest. Dir liegt doch bestimmt auch noch was auf dem Herzen dazu.
Ach, da gibt es eigentlich ganz viel zu sagen. Ich finde auch, man muss bei Benjamin Weber sehen, wie du schon gesagt hast, was er für Möglichkeiten hatte, was er vorgefunden hat, als er hier angefangen hat zu arbeiten. Und jetzt ist er aber auch seit 2 Jahren da, dann kann man halt ihn auch mal bewerten. Und ich denke auch, wenn man sich gerade so die, also wenn ich mir das letzte Transferfenster angucke, die Winterpause, die wir gerade hatten, die fand ich wirklich super enttäuschend und auch inkonsequent. Also wenn ich jetzt im Nachhinein drüber nachdenke, was ist denn da passiert? Wir hatten ein Angebot wohl für Jonjo Kenny. Da haben wir ja auch mal drüber geredet. Der wollte selber auch nach England zurück, auch aus familiären Gründen. Kann ich alles nachvollziehen. Und ich habe damals gesagt, naja, sportlich kannst du dir das überhaupt nicht erlauben, diesen Spieler jetzt gehen zu lassen, weil die kleine Chance, die wir in der Winterpause noch irgendwie auf den Aufstieg hatten, zumindest gedacht, die wird dadurch noch mal kleiner, weil er wirklich ein absoluter Leistungsträger ist. Der ist nie verletzt, der spielt immer, außer gegen HSV. Und ich habe mir gedacht, das kannst du dir sportlich überhaupt nicht erlauben, weil du den auch nicht ersetzen kannst. Und dafür ist die Ablösesumme, die da im Raum stand, ja auch nicht so wahnsinnig hoch gewesen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesagt, naja, aber aus finanziellen Gründen bist du fast gezwungen, irgendwie den Deal zu machen, weil du kriegst eine kleine Ablöse, du sparst das Gehalt und im Sommer läuft sein Vertrag aus. Und also, dass Kenny ablösefrei wechseln wird im Sommer, das steht ja wahrscheinlich zu 99% fest. Also ich kann mir da keinen anderen Ausgang vorstellen. Der wird gehen. Wahrscheinlich nach England, vielleicht woanders, keine Ahnung. Aber den wird Hertha nicht halten können. Und ich fand die Entscheidung von Weber, Kenny nicht gehen zu lassen, aber eigentlich gut. Weil ich mir gedacht habe, okay, der hat auch gesehen, dass wir sportlich ihn wirklich dringend brauchen. Und dass das unsere Chancen, da nochmal oben mitzuspielen, deutlich reduziert. Aber auf der anderen Seite hat er halt nichts gemacht, also nichts aktuell gemacht. Hertha ist der einzige Verein in der ganzen zweiten Liga, der in der Winterpause keine Neuverpflichtung per sofort getätigt hat. Alle anderen haben was gemacht. Ist natürlich auch die Frage, ob das Verstärkungen sind bei den anderen Mannschaften. Das wird sich dann auch zeigen, aber wir haben nichts gemacht. Und wir haben halt ganz offensichtlich ja insbesondere im Sturm auch ein Riesenproblem. Da hat Fjell ja wohl auch gesagt, der hat sich einen neuen Stürmer gewünscht. Das habe ich gestern auch nochmal gelesen, dass er wohl diesen Wunsch, dass da im Winter was passiert, also mit Nachdruck dabei Hertha platziert hat. Und der ist ihm halt nicht erfüllt worden. Ob Weber das nicht wollte oder nicht konnte, sei mal dahingestellt. Wir wissen alle, die Taschen sind leer. Ja, das stimmt. Aber ich habe halt auch gesagt, so jemand wie der Magdeburger, der ist ja auch nicht für unfassbar hohe Ablösesummen gekommen.
Schuler, meinst du?
Nee, der jetzt bei Magdeburg spielt. Ich habe den, der so, Holländer, okay. Ich habe den Namen gerade vergessen. Kjaers oder so heißt der, ne? Der da jetzt in Magdeburg wirklich groß auftrumpft. Und dann sind noch andere Dinge da. Also auf der einen Seite lässt du Kenny nicht gehen, wegen der sportlichen Perspektive, glaube ich. Finde ich auch, die Entscheidung fand ich gut. Auf der anderen tust du aber nichts, um die krassen Lücken, Probleme, die wir momentan im Kader haben, zu füllen. Eine Laie oder so hätte doch vielleicht auch irgendwas gebracht. Klar, du musst auch einen Spieler finden. Aber, und das ist schwer mit wenig Geld, das weiß ich ja auch. Also,
aber du hast jetzt Kenny, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber ist denn wirklich jetzt Kenny das Problem oder ist es nicht die Menge anderer Spieler, die bei Hertha nicht funktioniert haben? Da fallen mir doch, und ich habe uns ja einige Mal aufgeschrieben, wo man sich fragen muss, sind das gute Verpflichtungen gewesen? Kein Geschäftsführer der Welt wird nur gute Spieler verpflichten, aber das ist ja eben die Kunst, Spieler zu verpflichten, die möglichst wenig kosten, sich bei Hertha entwickeln und dem Verein helfen. Und da haben wir jetzt eigentlich doch zu viele Enttäuschungen gehabt und zu wenig Volltreffer, oder?
Nee, das sehe ich auch so. Ich wollte gerade nochmal die letzte Transferperiode nochmal bewerten. Und dazu gehört für mich, man hat Kenny nicht gehen lassen, wegen der sportlichen Perspektive. Auf der anderen Seite hat man aber auch nichts getan, um den Kader jetzt sofort zu verstärken. Die beiden Transfers, die wir gemacht haben, der Stürmer aus Ingolstadt und der Verteidiger aus Ulm, das sind ja auch Transfers, die riechen nach zweiter Liga. Die riechen ja nicht danach, als wir wollen dieses Jahr aufsteigen und nächstes Jahr in der ersten Liga spielen. Was willst du dann mit einem Innenverteidiger aus Ulm und mit einem Stürmer, der jetzt in der dritten Liga Tore schießt bei Ingolstadt? Das wird dir in der Bundesliga wahrscheinlich nicht helfen. Also das ja, hat man...
Wobei, ganz kurz, ist das denn Ziel, dass die schon in der Bundesliga so gut sein sollen oder dass sie dir helfen sollen, in die Bundesliga zu kommen? Und dazu brauchst du eben einen besseren Zweitligaspieler als andere Zweitligaspieler.
Ja,
das könnte ich noch anders interpretieren.
So. Das stimmt, aber dann hättest du vielleicht auch einfach Kenny in dieser Saison gehen lassen können und das Geld nehmen können und in der nächsten Saison damit jemand anders planen. Also das meine ich halt. Ich finde, das ist alles nicht stringent. Auch die Sache mit Jaak Ernst. Wenn du dich jetzt dafür entschieden hast, dass Gersbeck die Nummer 1 ist, aus meiner Sicht keine gute Entscheidung, aber ist halt so. Warum wird er dann nicht nach Wolfsburg verliehen? Da gab es ja auch offensichtlich ein Angebot. Die wollten den ja haben. Die hatten Verletzungssorgen im Tor. Dann hättest du da eine Ablösesumme bekommen. Jaak Ernst hätte auch Spielpraxis bekommen. Das wäre sicherlich auch nicht verkehrt gewesen. Das hat Hertha auch nicht gemacht. Und das verstehe ich so in Summe einfach nicht, weil wer jetzt dann hinter Gersbeck auf der Bank sitzt, ist im Grunde auch wurscht. Also das ist es halt so, diese Gesamtsumme aus dieser Transferperiode. Ich kann nicht verstehen, was Weber da irgendwie im Kopf hatte. Das wirkt für mich alles überhaupt nicht stringent. So, und wenn wir jetzt mal weiter nach hinten gucken, was waren noch für Transfers da, dann bin ich halt auch bei dir. Da fallen viele Namen, die nicht gut funktionieren. Du hast auf der einen Seite natürlich Haris Tabakovic, den hat er ja auch gefunden. Und das war natürlich echt ein absoluter Volltreffer, ne? Für wenig Geld einen super Stürmer geholt. Und mir ist auch klar, dass man von keinem Manager der Welt erwarten kann, dass sowas immer passiert. Das kannst du nicht, das kann niemand, das ist schon klar. Aber du hast ja auch hier die anderen Spieler. Der Thorsteinsson ist bisher noch gar nicht hier angekommen. Kevin Sessa hat mal vorhin gesagt, ein Transfer, der wirklich von vielen beachtet wurde, aber er spielt jetzt auch noch nicht die tragende Rolle bei Hertha, die man bei ihm erwarten konnte. Brooks haben wir geholt als Ersatz für Kempf. Ja, unglaubliches Pech. Ne? Er hat sich direkt nach dem Transfer vor dem ersten Spiel verletzt und hat bisher immer noch nicht gespielt. Ich glaube, das wäre schon jemand gewesen, der uns in der zweiten Liga echt geholfen hätte mit seiner Erfahrung, auch mit seiner Statur. Das ist ja auch so ein Hühne, der hätte auch Kopfballduelle gewonnen. Aber gut, dumm gelaufen, der ist halt verletzt. Diego Demme ist ehrlich gesagt auch mehr verletzt, als dass er spielt. Und der hat gute Spiele gemacht, aber der ist auch ganz schön abgetaucht. Ja, Luca Schuler, haben wir vorhin schon gesagt, hatte seine Chance bekommen. Anfang der Saison konnte er aber wirklich nicht nutzen. Und die anderen, ja, Buchalakis soll weg, Bilal Hussein spielt keine Rolle mehr, der Ibrahim, dieser Junge, der da von Arsenal kam, der ist ja auch schon wieder weg. Das sind alles keine Treffer gewesen, die aufs Konto von Weber gehen. Also da sind auch wirklich einige Transfers mittlerweile, die nicht funktioniert haben. Und das muss er sich natürlich auch gefallen lassen.
Ich glaube, den Lokoki hat es ja jetzt nicht genannt, ne?
Nee.
Ja, das war ja auch, das hat er vorne und hinten nicht. Und was ich habe hier tatsächlich noch mir notiert, den Dujak und den Prevliak, was ein bisschen gemein ist, weil die sicherlich noch zu den Besseren gehören. Und gerade bei einem Prevliak, da habe ich immer den Eindruck, der kann mehr, das ist gar nicht so ein schlechter Stürmer, aber irgendwie funktioniert der bei uns nicht. Da finde ich es immer schade. Bei dem habe ich immer das Gefühl, da geht mehr. Und bei Dujak habe ich auch schon gute Spiele gesehen, aber es ist einfach zu selten. Es ist fehlt die Konstanz und ja, alleine schon, dass sie nicht eigentlich ja nicht zur Startelf gehören, sagt ja schon, wo die stehen hier. Jetzt, das sind diese, ich nenne es mal Kaderfehler, Kadermissverständnisse, da kann man ja konkret sagen, da sah Weber nicht gut aus. Ich denke auch, dass, ich glaube, es gibt kaum einen, der sich bei uns nicht aufregt über Ebert und die merkwürdige Art und Weise, wie wir immer noch Standards spielen, und das war in der letzten Saison so, das war jetzt so, wo man sich auch immer fragt, versuchen die was zu ändern und es gelingt nicht, oder haben sie es nicht erkannt, weil es ist ja selbst für den Laien so offensichtlich, dass man sich wundert, dass da wenig passiert. Ich würde aber tatsächlich auch nochmal, und das mache ich ja hier eher selten, den Präsident und das Präsidium nochmal nennen, weil da gibt es immer noch einen Störfaktor, der mich eigentlich seit Ende letzten Jahres verfolgt, und das war die Verlängerung der Verträge von Weber und ich glaube Neuendorf vor der Mitgliederversammlung, wo ich mich überhaupt nicht drin gefunden habe, diesen Zeitpunkt zu nehmen, vor der Wahl Fakten zu machen. Verträge zu schaffen heißt ja eben auch Verpflichtungen, du kannst dich von den Leuten nicht trennen. Ich finde, dass es richtig gewesen wäre, auch von Vereinsseiten erstmal abzuwarten, wie die sportliche Entwicklung ist, und erst dann die Verträge zu verlängern, abgesehen davon, dass ich es aus Anstandsgründen auch keinen guten Zeitpunkt war. Und ich weiß, da gibt es teilweise sehr unterschiedliche Meinungen unter Fans. Gerade heute, wo man sieht, ja, siehst du, hättest du mal gewartet, fühle ich mich nochmal in der Skepsis, die ich damals hatte, noch bestätigt.
Ja, bin ich voll bei dir. Also ich hätte auch gedacht, eigentlich wäre es richtig gewesen, die Präsidiumswahl abzuwarten und danach, wenn klar ist, wer ist denn das neue Präsidium, sich dann zu überlegen, okay, was haben wir jetzt hier für Verträge, mit wem verlängern wir vielleicht nicht. Man wusste ja nicht, wie die Wahl ausgeht, und letztlich hat man vorher dann Fakten geschaffen. Da bin ich auch bei dir. Was ich noch dazu sagen will, ist, wenn man jetzt mal, also wir haben ja über Fehl geredet, wir haben über Weber, über Weber geredet, du hast eben auch Zecke, Ebert schon mal erwähnt. Wo es mir momentan echt zu weit geht, ist, also wenn du zumindest in Social Media mal liest, was die Fans so schreiben, dann hast du ja das Gefühl, am liebsten wäre denen, wenn Fehl fliegt, wenn Weber fliegt, wenn Zecke fliegt, wenn Ebert fliegt, wenn Menger ist auch immer wieder in der Kritik als Torwarttrainer, Kuchno, der ist ja auch schuld, weil es andauernd Verletzungen gibt. Vielleicht ist da ja sogar ein Fünkchen Wahrheit dran, dass die auch nicht immer perfekte Arbeit machen, weiß ich gar nicht, will ich jetzt aber auch gar nicht sagen. Ich will nur sagen, was ist denn, wenn wir das tun? Stell dir mal vor, du schmeißt die alle raus. Erstmal zahlst du da wieder einen Arsch voll Geld, weil du hast die, also rausschmeißen heißt ja immer nicht, die sind jetzt weg, sondern die sind ja auf deiner Payroll, die sind freigestellt. Du musst die alle noch weiter bezahlen, du musst neue Leute suchen, die du dann auch bezahlen musst. Das heißt, finanziell ist das auch wieder ein Riesending. Und wer soll es denn machen? Also du kannst ja nicht alle Führungskräfte in dem Verein jetzt irgendwie von heute auf morgen freistellen und dann eine komplett neue Riege irgendwie aufbauen. Das funktioniert ja auch nicht. Dann hast du da auch wieder nur ganz viel Unruhe und Leute, die sich da neu einfinden müssen. Und auch die Frage, die dann natürlich auch beim Trainer immer kommt, ja, wer soll es denn machen? Also wer ist denn besser als Weber? Wer ist denn besser als und so weiter? Ne? Also das ist, glaube ich, auch nicht, das kann nicht die Lösung sein.
Ich habe den Eindruck, dass Hertha weniger kommuniziert in letzter Zeit, vor allem nach den ein oder anderen Niederlagen. Es gab dann ein, zwei Tage, da hattest du von Hertha gar nichts mehr gehört. Man zieht sich da sehr bewusst. Nimmst du das auch so wahr oder erscheint dir das übertrieben?
Nee, ich glaube schon, dass es ein bisschen weniger geworden ist, was ich aber an sich auch nicht schlimm finde. Also die Kritik wird ja auch immer größer und ich glaube, dass man sich da nicht dann so ja hetzen oder irgendwie vor den Karren spannen lassen will, finde ich auch in Ordnung. Ich war ja, wie gesagt, gestern, ich habe es ja gestern nicht im Fernsehen gesehen. Ich weiß also nicht exakt, was Weber gesagt hat, aber ich habe mitbekommen, dass er da wo bei Sport1 auch nach dem Spiel interviewt wurde und dass das Statement, was er da gestern rausgehauen hat, wohl schon ziemlich deutlich in Richtung Trennung von Fjell interpretiert werden konnte. Aber ich kenne es, wie gesagt, nicht im Wortlaut. Ich habe auch gelesen heute, ich habe mal gegoogelt, was es so bei Hertha gibt. Da habe ich irgendwas gefunden vom Berliner Kurier, die hatten ihn wohl angeblich gefragt, ob es eigentlich vor dem Spiel schon eine Absprache gibt, was passiert, wenn Hertha heute verliert. Und da soll er wohl gesagt haben, kein Kommentar. Ja, ich denke mal, es wird heute auf jeden Fall irgendwas passieren. Aber was zu der Kommunikation natürlich passt, letzte Woche war ich ja auch sehr irritiert. Erinnerst dich ja wahrscheinlich auch, da war ja das Spiel gegen Lautern und da hatte dann Hertha das Training am nächsten Tag abgesagt. Und da gab es ja dann irgendeine Krisensitzung. Klar, und da haben ja eigentlich auch schon alle gedacht, okay, jetzt passiert irgendwie was. Aber dann ging es halt einfach weiter.
Ja. Dazu kann ich sagen, dass Sky gerade meldet, nicht, dass er entlassen wird, sondern dass sie es für wahrscheinlich halten, dass heute die Beurlaubung anstehen könnte, weil es am Sonntagnachmittag Gespräche geben wird.
Ah ja, okay.
Ja, naja, mal gucken. Völlig überraschend wäre es ja nicht. Dieser personelle Umbruch, würde ich so als letzten Punkt nehmen. Wir haben ja eigentlich schon mal angefangen zu sagen, wir Fans, sage ich jetzt ganz bewusst, dass wir eigentlich von der Entwicklung bei Hertha BSC die Schnauze voll haben und dieses alles muss raus, das haben wir ja eigentlich schon mal gemacht. Wir haben uns vom Sportgeschäftsführer Michael Preetz verabschiedet, der 25 Jahre lang im Verein war. Also auch als Spieler, aber auch als Sportgeschäftsführer. Wir haben uns vom Präsidenten verabschiedet, der 10 Jahre da war, das war Gegenbauer. Wir haben uns getrennt, oder der Verein hat sich von Ingo Schiller getrennt, der über 20 Jahre im Verein war und die Finanzen gemacht waren. Wir haben die Präsidiumsmitglieder komplett fast komplett neu gewählt. Wir hatten komplette Kaderumbrüche von Saison zu Saison. Also ich weiß ja heute teilweise die Spieler von vor 2 Jahren gar nicht mehr. So stark haben wir durchgetauscht. Aber muss man nicht eigentlich mal innehalten und sagen, Personen tauschen bringt nichts. Sportliche Kompetenz auswählen ist der Punkt. Erst dann kann Personen tauschen eigentlich Erfolg bringen. Ich weiß, das sagt sich so einfach und man wird wahrscheinlich, als man Weber verpflichtet hat, gesagt haben, naja, der kennt sich hier aus, der kommt aus der Akademie, der kennt die Jugendspieler, der hat eigentlich die Anforderungen, die wir brauchen, nämlich einen guten Draht zu den Jugendspielern. Aber auch wenn ich jetzt die Mitgliederversammlung sehe, was wir in den Gremien haben, da sind durchaus ja verdiente Präsidiumsmitglieder mit drin oder jeder ist natürlich verdient, der erstmal durch eine Wahl da reinkommt, aber es ist kein Gremium, was vor sportlicher Kompetenz strotzt. Ich glaube, wenn wir besser werden müssen, dann müssen auch wir Mitglieder uns überlegen, ob wir bei einer nächsten Wahl nicht mehr Kandidaten haben, die schon von vornherein diese Kriterien besser erfüllen. Denn ein Pantelic zum Beispiel wäre ja einer der wenigen Alternativen gewesen, aber der hatte einfach keine Akzeptanz, der hat sich nicht empfohlen dafür. Ist da nicht vielleicht mal so ein grundsätzliches Umdenken auch bei den Fans vielleicht auch mal nötig? Schwere Frage, ich weiß.
Ja, und dazu sage ich jetzt eins und mache mich da wahrscheinlich auch direkt unbeliebt. Mit diesem Gedanken, den Gedanken hatte ich halt auch mal bei der letzten Präsidentenwahl, als, du weißt das ja auch, ich sag's nochmal ganz kurz nur, als Kai Bernstein eben zur Wahl stand und der, oh Gott, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, der von den Füchsen.
Ich weiß.
Steffel?
Ja, Steffel, der.
Steffel, ne, genau. Und ich habe von dem Steffel persönlich auch gar nicht so wahnsinnig viel gehalten, habe mir aber damals gedacht, naja, das ist jemand, der als Präsident auch schon wirkt, der bei den Füchsen wirklich große Erfolge hat. Klar, Handball, alles nicht 1:1 vergleichbar, aber ich habe es ihm mehr zugetraut, genau aus dem Grund, weil ich gedacht habe, der hat einfach die Erfahrung und er hat seine Kompetenzen in dem Bereich schon bewiesen. Und im Nachhinein sage ich ja auch ganz kleinlaut, ich bin so froh, dass es halt nicht so gelaufen ist. Also da haben wir halt auch dem Neuen das Vertrauen geschenkt und das gehört dann halt auch irgendwo dazu. Ich weiß ja auch gar nicht wirklich, wer es besser machen soll.
Wobei, ging es da wirklich um sportliche Kompetenz oder ging es da um Glaubwürdigkeit, um Nähe zum Verein und zu einer, ich sag mal, wieder zu sich selbst finden im Verein? Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass Steffelt jetzt so für sportliche Kompetenz stand, sondern eher vielleicht für organisatorische und verwalterische. Das Herz der Leute hat er ja nicht getroffen.
Nee, genau. Aber ich sag mal, dass das Amt eines Präsidenten hat er bei einem anderen, ja, durchaus auch großen Verein, erfolgreichen Verein im Handball ja schon wirklich ausgefüllt und hat da, glaube ich, gut gearbeitet. Und das war halt der Punkt, der damals aus meiner Sicht für ihn sprach. Aber wie gesagt, im Nachhinein, ich bin heilfroh, dass es nicht so gekommen ist. Aber ja, die Frage ist halt eigentlich, was ist die Alternative? Da einmal mit einem großen Besen durchgehen und alle auswechseln, das ergibt nur wieder noch mehr Chaos. Und wir haben ja auch, wenn wir uns jetzt mal nochmal auf den Kader ganz kurz konzentrieren, wir haben ja auch da einfach jetzt die Riesenprobleme. Wir werden nicht aufsteigen, das ist klar. Wir haben im nächsten Jahr im Herbst, oder in diesem Jahr im Herbst, müssen wir die Anleihe irgendwie bedienen, ob die refinanziert wird oder zurückgezahlt wird, keine Ahnung. Da wird irgendwas passieren müssen, diese 40 Millionen. Und alle gehen ja davon aus, dass jetzt ein Riesenausverkauf bei Hertha stattfindet. Und das ist eine unfassbare Herausforderung. Also für mich steht völlig fest, dass wir alle Spieler mit Talent, alle Spieler, die gefragt sind, die werden wir verlieren. Also so ein Rehse wirst du nicht halten können, Maser wirst du nicht halten können. Aber auch so jemand wie Marton Dardai, Tjaak Ernst wird aus meiner Sicht auch gehen. Bei jemand wie Gechter oder so kann ich mir auch vorstellen, dass der Angebote kriegt oder Clemens. Dann hast du so Leute wie Toni Leistner oder halt Niederlechner, die eben jetzt auch schon wirklich ein bisschen älter sind und wahrscheinlich auch nicht unbedingt nochmal verlängern würden. Ich weiß, ob das sinnvoll ist. Also du stehst ja wirklich davor, dass du nächstes Jahr wieder einen komplett neuen Kader, also den Umbruch nach dem Umbruch, nach dem Umbruch, nach dem Umbruch und so weiter. Und das ist so das, was mich als Fan eigentlich auch echt umtreibt. Weil ich muss ehrlich sagen, ich habe da mittlerweile auch wirklich keine Lust mehr drauf. Also ich sehne mich fast irgendwie zurück nach einer langweiligen Saison, ohne irgendwelche Eskapaden, wo du schöne Spiele siehst und dann ist gut. Also dieser langweilige Dardai-Fußball, der uns irgendwann jahrelang in der ersten Liga im oberen Mittelfeld auch hat mitspielen lassen, ich glaube, den würden wir heute alle gerne wieder haben.
Ich glaube, ich hatte damals mal eine, aus dieser Motivation heraus, eine Folge Sehnsucht nach Mittelmaß genannt, weil für uns war ja lange Jahre das Wort Mittelmaß und das, was immer als Ambitionslosigkeit vorgeworfen wurde, eine Horrorvorstellung. Und nach dem sportlichen und finanziellen Abstieg, den wir hinter uns haben, erscheint Mittelmaß in der ersten Liga ja heute die gute alte Zeit zu sein.
Ja, ist so. Ja, wir haben uns halt einfach komplett überhoben und es ist nicht alles besser geworden, ganz im Gegenteil.
Es klingt komisch, aber es ist ja wirklich so. Personeller Umbruch. Ich glaube, wir werden uns darauf einrichten müssen, uns in der zweiten Liga einzurichten. Und ich hoffe, dass uns wenigstens das gelingt, weil vorhin hatte ich ja mal diese nette Frage gestellt, können wir Abstiegskampf? Du hattest ja schon auf Yale hingewiesen und auf den Satz mit dem, wir steigen nicht ab. Oder die Unabsteigbaren quasi. Ich hoffe, dass wir zumindest ist das noch wuppen. Ich finde eigentlich nicht, dass wir wie ein Absteiger spielen. Das würde überhaupt nicht passen. Aber diese Sorglosigkeit und genau diese Einstellung mit Abstieg haben wir nichts zu tun, ist eigentlich das, was es so gefährlich macht. Mir fehlt allerdings irgendwie auch jetzt so die Motivation für die Saison und für den Rest der Saison. Es ist nur noch so ein Auslaufen, ein Runterleiern, ein Gucken, dass nicht noch was Schlimmes passiert. Aber ich merke auch, wie bei mir irgendwie so die Luft raus ist. Also das ist... Ich kenne ja noch die Zeit von 1980 bis 1997, wo Hertha ja vor allem eins war, kein ernsthafter Bundesligist, kein dauerhafter Bundesligist. Wenn es mal einen Aufstieg gab, ist man gleich wieder runter und es war die dunkle Zeit, sage ich mal, sportlich. Und ich würde das ungerne auch nochmal 17 Jahre durchmachen wollen.
Ja, kann ich nur beipflichten.
Aber wer will das schon?
Genau, wer will das? Also nochmal zu dem Kader und können wir Abstiegskampf? Ich glaube wirklich, nein, das können wir nicht. Deswegen ist das halt auch so super gefährlich. Also gerade weil es halt auch so ein junger, unerfahrener Kader ist und wenn die da unten alle wirklich kämpfen und eklig spielen und fighten und also man sieht das ja unter Druck, machen wir halt auch einfach zu viele Fehler. Und das kann uns theoretisch auch wirklich noch ganz böse treffen. Ich glaube da auch selber nicht wirklich dran, bin ich ja auch ehrlich. Ich habe immer noch die Meinung, wir haben eine viel zu hohe Qualität, als dass wir da jetzt wirklich uns nachher am Ende hinter Regensburg und Ulm oder sowas dann irgendwo einsortieren. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Aber es ist, wir sind ja momentan wirklich im freien Fall. Wir haben jetzt viermal hintereinander verloren und wir müssen echt aufpassen, da nicht reinzurutschen. Und also das erwarte ich schon, dass man das halt jetzt ernst nimmt und die Saison wirklich noch vernünftig zu Ende spielt. Aber was du so sagst, so deine Motivation, deine Begeisterung, das Gefühl habe ich bei mir mittlerweile auch. Ich finde es immer noch wirklich total beeindruckend, dass so viele Fans ins Stadion kommen, sowohl zu Hause als auch auswärts. Ich habe gestern gedacht, also ja, Düsseldorf ist halt vor der Haustür, klar gehe ich dahin. Aber ob ich persönlich jetzt gerade Bock hätte, 200 Kilometer oder so zu einem Spiel zu fahren, ehrlich gesagt, wenig.
Ja, ich muss dich unterbrechen, weil jetzt genau kommt die Meldung rein. Es ist keine offizielle Meldung von Hertha BSC, aber Sky meldet jetzt, dass sich Hertha BSC von Fehl getrennt hat. Nach Sky-Informationen ist die Entscheidung bereits am Samstag getroffen worden und angeblich sollen auch die Nachfolger feststellen, es sind Leitl und Mijatovic. Wenn man dieser Vorabmeldung glauben darf, vom Verein bestätigt ist er noch nicht. Aber dann waren wir ja nicht ganz neben der Spur in dieser Folge.
Ach was, ja, jetzt habe ich es auch gerade offen. Mhm.
Ja, dann ist es doch noch mehr oder weniger raus. Also wir müssen noch gucken, ob sich das wirklich als wahr herausstellt. Also die Fakten sind ja immer erst, wenn es der Verein sagt. Das ist jetzt das Dilemma, das werden wir nicht mehr lösen können. Aber ich denke mal im Verlauf der Folge, vielleicht im Nachgang kann ich das dann noch ansetzen. Deshalb würde ich sagen, alles, was jetzt auch mit Ausblick oder so zu tun hatte, können wir uns, glaube ich, sparen. Das
bringt überhaupt
nichts, ergibt im Moment keinen Sinn. Und ich glaube, mit Blick auf die Uhr, wir haben eine recht lange Folge tatsächlich nochmal gehabt. Aber eine tolle Folge, wie ich finde. Also danke dafür, denn ich glaube, wir sind dann durch, oder?
Ja, finde ich auch. Also mir hat es auch mal wieder echt viel Spaß gemacht. Es tut wirklich immer gut, über so ein Spiel zu reden. Haben wir auch schon oft genug gesagt. Unsere Therapiestunde. Ich hoffe, das geht euch beim Zuhören genauso.
Ja, ich würde dich bitten, mir nochmal deine Krankenkassenkarte zu geben, dann ziehe ich die einmal durch, weil ich finde, ich hätte da schon längst wirklich eine gute Vergütung durch die Krankenkassen verdient gehabt, weil das ersetzt den Psychiater, das beruhigt, es ist wirklich jedes Mal, also mir hilft es echt, einmal drüber schlafen und einmal drüber reden.
Ja. Das geht mir auch so. Und ich muss auch so zum Abschluss noch den einen Satz. Ich habe manchmal auch das Gefühl nach so einem Spiel, ich habe überhaupt keinen Bock, mir jetzt schon wieder irgendeinen Hertha-Podcast anzuhören. Und dann kommst du raus und dann kommen noch ein, zwei andere Hertha-Podcasts, die ich dann auch halt gerne mal höre.
Es gibt andere Hertha-Podcasts? Ich kenne keinen.
Habe ich gehört, ja.
Verräter.
Nee, aber dann kommen die und dann sitzt du im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder so, oder ich beim Joggen und denke, ach scheiße, hörst du mal rein. Und das tut dann doch irgendwie immer wieder gut, das nochmal aufzubereiten und
aber da gibt es auch Unterschiede. Wenn du jetzt 90 Minuten jemand hörst und die schimpfen nur und reißen dich runter, dann ist es mir manchmal auch zu viel. Ich glaube, da so schlimm waren wir nicht.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Im Gegenteil, ich fand uns eigentlich verhältnismäßig ruhig. Also, ich meine, wir können die Realität nicht schönreden, aber ich glaube auch nicht, dass wir jetzt hier alle in eine Frustration runtergerissen haben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Und ich meine, das ist ja auch echt keine Überraschung. Also wenn das jetzt sogar stimmt, was wir hier gerade dann noch live gesehen haben, dass Fjell jetzt beurlaubt wird, das wundert ja jetzt wirklich niemanden. Damit haben ja alle gerechnet, wenn das jetzt tatsächlich so wird.
Ja, dann werden wir uns bei Gelegenheit mal wieder eine Meinung wählen. Ich bedanke mich erstmal bei dir. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich habe jetzt auch langsam Hunger, weil es geht auf den Mittag zu. Ich habe noch nicht gefrühstückt und ich bin zwar jetzt nicht so dünn, dass ich gleich eingehe, aber Hunger habe ich trotzdem.
Ich habe auch Hunger. Meine Mädels haben auch noch nicht gefrühstückt. Das heißt, wir machen jetzt gleich Familienfrühstück mit Frau und Kind. Die Tochter hat heute auch bei uns übernachtet. Die wohnt ja gar nicht mehr bei uns. Die ist ja schon erwachsen, aber die ist halt da. Und dann setzen wir uns jetzt auch mal an den Frühstückstisch.
Ich würde mich auch gerne an den gemachten Frühstückstisch setzen bei euch, aber ehe ich in Erkrath bin, das dauert dann doch zu lange.
Da hast du nur noch ein paar Krümel, die wir dir dann übrig lassen. Ja. Ich würde dir noch einen frischen Kaffee machen. Aber
Ich denke mal, ihr hättet mich reingelassen oder ich hoffe es, aber ich glaube, das ist einfach so. Ihr habt Glück. Wobei irgendwann, ich komme noch mal vorbei, ich will mir unbedingt noch das Neandertal angucken oder auch noch ins Neandertal-Museum. Also das ist noch auf meiner To-Do-Liste fürs Leben, das kommt auf jeden Fall noch mit dazu.
Ja, wenn du mal vorbeikommen willst, sag Bescheid.
Auf jeden Fall.
Das kriegen wir hin.
Mach ich. Dann vielen Dank. Dir noch einen schönen Sonntag, euch noch einen schönen Sonntag. Und das war die 146. Folge. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dir noch einen schönen Sonntag und Haui.
Euch auch. Haui.
Exil Hertana Podcast.